Road Beyond Nintendo Switch 2, Volume 2 ist das hier, die Ausgabe Nummer 2, und er ist wieder zurück, der sagenwobene Alex, grüß dich.
Hi Johannes.
Nachdem wir ja die letzte Episode quasi unser altes Format abgeschossen haben und das neue Format nur mit leicht geänderten Namen gestartet haben, dürfen wir jetzt wieder in Stammbesetzung quasi antreten. Wir haben ja zusammen die 10 Folgen Road to Nintendo Switch 2 gemacht. Und in der letzten Folge haben wir so ein bisschen schon über Donkey Kong Bonanza sprechen können, zusammen mit dem Kevin von Nintendo Connect. Der hat auch ein bisschen Bonanza angespielt und ich auch. Heute wird das wieder Thema sein, denn wir dürfen euch heute schon verraten, was wir so endgültig halten von diesem Affentheater da, was auf die Switch kommt in ein paar Tagen. Switch 2 natürlich. Und dann wollen wir auch wieder ein paar News aus unserem Säckle rausholen und euch präsentieren, die wir so eingesammelt haben. So ist das Programm. Alexander, freust du dich, dass du wieder Teil dieses sagenwobenen, selbst das Wort schon wieder benutzt, dieses spektakulären Podcasts sein darfst?
Immer. Ich freue mich immer, hier dabei zu sein. Hab natürlich in Vorbereitung auch die Folge, bei der ich jetzt nicht dabei war, habe ich dann mal nachgehört. Ich bin bestens vorbereitet, können da gleich reingehen.
Schluss mal uns auch gleich wirklich sagen, würde ich sagen, in die News, aber nicht, bevor ich nicht darauf hingewiesen habe, dass ihr gerne Kommentare auf Spotify hinterlassen dürft, wie ihr das sonst auch fleißig macht. Also da gerne wieder kommentieren, vielleicht auch gleich mal dann Meinung abgeben, was ihr denn jetzt davon haltet von Donkey Kong Bonanza, wenn wir dann gleich darüber gesprochen haben und wenn ihr es dann auch mal gespielt habt. Das interessiert mich tatsächlich sehr. Vielleicht starten wir auch mal wieder eine kleine Umfrage. Ansonsten gerne auch über Social Media und nintendo-online.de vorbeigucken. Da gibt's auf jeden Fall was zu sehen, denn die Website ist im neuen Design erschienen vor ein paar Tagen. Wir sind sehr, sehr glücklich damit. Da findet ihr auch die Podcast-Inhalte und viele, viele Artikel rund um Nintendo Switch 2. Also schneid da mal vorbei, meldet euch gerne im neuen Forum auch an. Da könnt ihr mich auch wunderbar jetzt ganz modern kommentieren und sogar liken. Also von daher sind wir jetzt voll in 2025 angekommen.
Und haben ein Forum.
Und dann haben aber ein sehr modernes Forum. Also seht das auch gerne mal ruhig als Kontrast. Da kann man, finde ich, viel besser diskutieren als auf Social Media. Da sind meistens meine
Meinungen auch auf so Discord, finde ich.
Oder. Ja, das stimmt, absolut. Also gern nintendo-online.de vorbeischauen, wenn ihr noch mehr wollt als diesen Podcast. News rund um Nintendo Switch 2 haben wir eingesammelt. Und dann fangen wir doch gleich mal mit der vielleicht spektakulärsten an, wenn man das so einordnen möchte. Es gibt endlich mal wieder Gerüchte zu einer Nintendo Direct, die angeblich noch im Juli, also in diesem Monat, stattfinden soll. Ich hatte jetzt vor ein paar Tagen erst irgendwie was gelesen, dass das ja, weiß nicht, wo es herkam, dass das diese Woche sein könnte. Und dann habe ich mir gedacht, nein, diese Woche erscheint Donkey Kong Bonanza. Das wäre komisch, wenn man das so macht. Und das aktuelle Gerücht stammt aber vom YouTuber Nate the Hate. Den hat man immer mal wieder schon gehört. Der hat auch in der Vergangenheit immer mal wieder richtige Voraussagen gemacht, unter anderem zum Enthüllungstrailer der Nintendo Switch 2. Und der sagt jetzt, dass das noch im Juli stattfinden soll. Er spekuliert dann wiederum, dass es vielleicht die letzte Juliwoche sein könnte, denn am 22. Juli haben wir ja schon eine Pokémon Presents, wo es dann Neuigkeiten gibt, und dann sagt er, ja, vielleicht ist das da ja dann in der letzten Juliwoche. Wir haben ja auch aktuell nur noch zwei volle Juliwochen, dementsprechend geht es dann ja auch gar nicht mehr anders, wenn wir nächste Woche Pokémon Presents haben und danach vielleicht eine Nintendo Direct. Bist du so ein bisschen der Meinung, ja, wäre auch langsam mal wieder überfällig, oder siehst du noch gar nicht so die Themen und wird's das eigentlich? Man könnte ja auch denken, so September ist ja dann immer noch so ein klassischer Monat. Meinst du, man zögert es vielleicht dann doch auch noch ein bisschen raus?
Schwierig. Also, dass sie jetzt erstmal mit dem vollen Fokus auf Donkey Kong gehen, das habe ich auch für wahrscheinlich gehalten, also dass wir vorher nichts sehen würden. Dafür gab es ja auch im Vorfeld diese Donkey Kong Direct. Ich glaube, wir brauchen ja noch einen Termin zu Metroid Prime 4 auf jeden Fall. Das scheint ja so der nächste Titel dann wahrscheinlich nach Donkey Kong zu sein, wenn ich mich da nicht irre. Pokémon Legenden kommt ja dann so im Oktober. Und dazwischen haben wir, glaube ich, noch Drag X Drive im August. Und viele gehen ja auch die ganze Zeit schon so davon aus, ja, September wäre doch vielleicht ein guter Zeitpunkt für Metroid Prime 4. Wir erinnern uns, Metroid Dread erschien, glaube ich, auch Ende September, Anfang Oktober. Also wenn man da das dann wieder so ähnlich platzieren würde, wird das gut hinhauen. Wenn es tatsächlich das nächste große Spiel ist, was von Nintendo kommt, dann wäre ja halt so die nächste Direct auch eine gute Gelegenheit, um das nochmal so, naja, in den Fokus zu rücken, jetzt nach dem Donkey Kong Launch. und vielleicht dann auch schon den Termin bekannt zu geben, bevor man dann wahrscheinlich auch wieder dann nochmal so eine Spezial-Direct machen wird zum Spiel. Also September halte ich ehrlich gesagt für sehr unwahrscheinlich. Ich glaube schon, dass das dann jetzt innerhalb der nächsten Wochen irgendwie nochmal da was stattfinden wird. Ob es jetzt noch im Juli ist oder dann eben erst im August, da will ich mich nicht festlegen. Ich hoffe mir tatsächlich, dass dann da einfach noch so ein paar Third-Party-Ankündigungen auch dann eben mitkommen. Und das gar nicht mal jetzt so von Nintendo. Ich glaube, für dieses Jahr, das passt erstmal soweit, was da angekündigt ist. Vielleicht so ein paar Spiele schon mal im Ausblick, was nächstes Jahr kommen könnte, wäre vielleicht ganz nett. Aber ich würde mir da tatsächlich erstmal so von den Drittherstellern noch so ein bisschen mehr wünschen. Da hatten wir nun mal bei der Switch 2-Ankündigung einiges gezeigt bekommen, aber auch vieles eben erstmal ohne Termin. Also einiges davon ist jetzt auch schon zum Launch erschienen. Deswegen sieht das ja gerade so ein bisschen mau aus.
Ja, absolut, genau. Ein Titel, der mir noch gerade eingefallen ist, den haben wir auch in der letzten Episode besprochen, das ist Splatoon Riders, ist ja vor ein paar Wochen als Spin-Off angekündigt. Und das ist, glaube ich, auch für die zweite Jahreshälfte, logischerweise, wir sind ja schon in der zweiten, 2025 angekündigt. Das heißt, da muss ja auch noch irgendwie Informationen kommen, weil da ist ja mehr als so ein Teaser-Trailer, ist da ja auch noch nicht passiert. Also das wäre auch noch so ein potenzielles Spiel. Und du hast Third Party angesprochen. Ich glaube, es gab es auch vor ein paar Tagen nochmal so eine, ich glaube, zu Elden Ring gab es so eine Alterseinstufung. Und das ist auch nochmal so ein Zeichen, dass da vielleicht dann was näher rückt und sowas. Das ist bestimmt auch ein Spiel, was ja noch kein Datum hat, was in so einer potenziellen Nintendo Direct durchaus präsentiert werden könnte. Stichwort Spiele 2025. Auch da kann ich euch gerne nochmal auf nintendoonline.de verweisen, denn der Christian bei uns, der Redakteur, hat ein schönes Artikelchen zusammengestellt, wo nämlich so die Spiele, die in die Jahr und vielleicht auch noch ein bisschen darüber hinaus erscheinen, schön gesammelt. Da könnt ihr gerne mal reingucken und da gibt's große Namen und auch kleine Namen zu lesen. Aber du hast natürlich recht. Das darf gerne noch so ein bisschen unterfüttert werden mit der einen oder anderen Überraschung und vor allem dann auch konkreten Termin. Es geht ja dann jetzt nach der Gamescom auf jeden Fall in steil Richtung Weihnachtsgeschäft und ich denke, da wird dann auch noch einiges ein bisschen rumkommen. Stichwort Gamescom, da ist ja Nintendo auch mit dabei. Xbox hat mittlerweile zugesagt, Bandai Namco habe ich vorhin gelesen. Also das wird, glaube ich, ein ganz schönes Festlein. Du wirst dir zumindest, soweit ich das in Erinnerung habe, mal wenigstens einen Tag gönnen. Mhm. Denkst du denn, da kann man sich nochmal aus dem Fenster lehnen, aber hat Nintendo du da was Neues dabei?
Ich befürchte nicht. Also vielleicht sowas, sie haben ja immer so noch so diverse Drittherstellerspiele dabei, vielleicht ist da tatsächlich dann noch so eine kleinere Überraschung, aber ich denke mal, der Fokus liegt jetzt darauf, hey, hallo, wir haben eine neue Hardware veröffentlicht, wir haben hier Mario Kart und für viele ist das wahrscheinlich dann auf der Gamescom so die erste Möglichkeit, überhaupt die Konsole mal auszuprobieren, denen die jetzt bislang zu teuer war. So richtige Demos in den Geschäften gibt's ja bei uns eben nicht. Deswegen sind dann solche Events wie die Gamescom allen voran, aber eben auch Messen und Conventions, wo Nintendo gerne dabei ist, eine super Gelegenheit, um dann die Konsole auch einfach mal den Leuten in die Hand zu drücken. Und dann gerade Mario Kart World mit der K.O.-Tour ist halt ideal für so ein Setup auf der Gamescom. Ne? Dann das mit möglichst vielen gleichzeitig spielen, ich denke, das wird auf jeden Fall noch mal so ein paar Leute davon überzeugen, dass vielleicht jetzt sich dann doch schon die Switch 2 kaufen, wenn sie dann einmal die K.O.-Tour selber ausprobiert haben.
Also der Titel wird auf jeden Fall da sein. Ich rechne da auch wenn es noch kein Programm gibt, damit das dann wieder so Turniere und sowas abgefeiert werden.
Genau.
Das kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen. Aber nicht genau, das weiß man nicht. Dementsprechend können wir ja dann in den nächsten Wochen da auch nochmal drauf blicken. Und wenn es eine Nintendo Direct gab oder geben sollte, hört dann natürlich dann auch wieder hier auf jeden Fall davon. Wir können nochmal eine alte Story aufreißen, die wir irgendwann mal im Laufe unserer Road to Nintendo Switch 2 Episoden aufgerissen haben. Und das war das Thema VRR. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Also die Switch 2 ist VRR-fähig im Handheld-Modus. Und kann damit einfach ein bisschen, vielleicht technische Schwächen kompensieren und dann in der Bilddarstellung und der Bildratendarstellung vor allem ein bisschen für ein klareres Bild und bessere Darstellung sorgen. Und dieses Feature war ganz am Anfang mal so als angekündigt ein Feature der Konsole, bis ich dann herausstellte, okay, am Fernseher scheint das nicht zu funktionieren. Da gab es dann so geänderte Webseiteneinträge und dergleichen. Wir haben hier darüber gesprochen. So, und jetzt ist die Konsole ja erschienen und wir können das Thema trotzdem nochmal aufgreifen, denn ich glaube, die Kollegen bei The Verge haben verschiedene Versuche angestellt. Sie haben nämlich überlegt, wir nehmen mal dieses Dock und schließen daran zum Beispiel ein Steam Deck an oder ein Rock Ally X war es, glaube ich. Jedenfalls andere Hardware, die da gar nicht rangehört. Hat man, glaube ich, mittels so einem USB-C-Verlängerungskabel gemacht und man kann das, glaube ich, dann schon da, wo man die Konsole einsetzt, ins Dock, ist unten ja so eine Feder, die das dann quasi so wieder so ein bisschen ja hochdrückt, und wenn das Gewicht schwer ist von der Konsole, bleibt die irgendwie eben drin und ist dann verbunden. Und da kann man wohl das Kabel anschließen, so ein Verlängerungskabel, und dann das zum Beispiel mit einer anderen Hardware verbinden. Und da hat sich herausgestellt, dass der VAA-Modus durchaus unterstützt wird. Also das Dock kann dieses Signal irgendwie verarbeiten und dann Richtung Fernseher schicken, wenn der VAA-fähig ist oder das Signal entsprechend verarbeiten kann. Nur von der Switch 2 kommt das erstmal noch nicht. Und da ist eben dann die Vermutung, dass das einfach aktuell noch so ein softwareseitiger Bann oder quasi Nichtfreischaltung dieser Funktion ist. Ja. Hast du dir da Gedanken gemacht, warum man das vielleicht noch nicht dementsprechend anbietet?
Also ich erinnere mich, dass es bei der PlayStation 5 zum Launch auch ein Thema war. Das war eine Funktion, die erst später nachgereicht wurde. Und dieser ganze USB-C-Standard ist ja auch ein Thema für sich. Wenn man sich da so versucht, mal so ein bisschen tiefer einzuarbeiten, wird man das schnell merken, dass man das Standard vielleicht auch so ein bisschen in Anführungszeichen setzen sollte, weil es da echt verschiedene Implementierungen dann da einfach von gibt und die dann bestimmte Funktionen dann halt außen vor lassen. Und ich denke mal, dass es auch irgendwo da so der Grund liegen wird. Kompatibilitätsprobleme, dass man da einfach jetzt noch Zeit brauchte, das dann irgendwie richtig vorzubereiten. Und ja, ich gehe davon aus, dass es dann halt per Update dann irgendwann auch noch nachgereicht wird. Verstehe aber auch bis heute dann diese Kommunikation von Nintendo nicht so ganz. Die ist ja, da hatten wir uns ja damals auch schon mit diesem Website-Eintrag, der entfernt wurde, da haben wir ja auch schon lange drüber diskutiert, was da irgendwie hintersteckt und ob man das nicht einfach offener und besser kommunizieren können. Und wenn dann jetzt hier das so rauskommt, dass es eigentlich nur ein Software-Thema ist, es relativ wahrscheinlich ist, dass es per Update noch irgendwie nachgereicht wird, fragt man sich, okay, warum hat man das dann nicht gleich so kommuniziert?
Klare Worte wären da immer ganz schön. Aber die haben wir ja halt eben nicht bekommen. Da vielleicht auch noch die Anmerkung, ich glaube, Digital Foundry war es da auch, die sich da mit dem VAA im Handheld auseinandergesetzt haben, logischerweise. Und das scheint da auch ja nicht immer tadellos zu funktionieren. Also da sind angeführt Cyberpunk 2077 oder No Man's Sky, die auch dann in diesem 40-Frames-Modus auch wieder ins Stottern geraten. Das heißt, es ist auch nicht da tadellos in dem Sinne, und dementsprechend geht es sicherlich ein bisschen in die Richtung, die du auch einschlägst, dass noch nicht alles rund ist, und wahrscheinlich, wenn man das jetzt einfach dann raushaut und aktiviert und das dann eben nicht so richtig funktioniert, dann hat man ja auch nichts gekonnt, also von daher.
Meinst du wie die HDR-Funktion der Switch 2?
Ja, der wird auch so ein bisschen, da habe ich mich tatsächlich nicht so eingelesen, aber ich habe das immer nur so am Rand, so ein paar Schlagzeilen gelesen und dachte, oh ja, ich will jetzt eigentlich gerade keine negative Schlagzeile zu meiner neuen Konsole lesen. Aber was hat es damit auf sich? Hast du da ein bisschen geschaut?
Ich habe es auch nur am Rande mitbekommen, weil das für mich also nicht relevant wirklich war, weil soweit ich das verstehe, auf der Switch 2 selber funktioniert HDR ja so, wie es soll. Aber wenn du es halt am TV einstellst, kann das zu einem komischen Bild führen, sagen wir mal so, entweder über- oder unterbelichtet. Und ja, da gibt's jetzt zahlreiche Videos, die dir dann erklären, wie du HDR richtig konfigurierst und wo genau das Problem liegt, kann ich dir nicht sagen, aber da würde ich halt eigentlich auch erwarten, okay, wenn ihr so eine Funktion anbietet, dann muss das halt einfach, du musst es einfach anschalten können und dann klappt es, weil, seien wir mal ganz ehrlich, wer der Normalos da draußen beschäftigt sich überhaupt mit den Einstellungen seines Fernsehers? Die meisten haben immer dieses ätzende True Motion an, weil sie gar nicht wissen, dass es an ist. Denen fällt das gar nicht auf. Und wer konfiguriert denn da schon überhaupt seinen Fernseher? Ne? Also mit Kontrasten, Farben und Weißabgleich. Wer macht das? Realistisch gesehen. Und wer, fängt dann da an, in den HDR-Einstellungen dann irgendwie rumzufummeln, damit das Bild richtig aussieht? Ich glaube, die wenigsten werden das dann überhaupt verstehen, wo das überhaupt herkommt. Aber denen wird halt einfach nur auffallen, dass das Bild auf dem Fernseher wie komisch wirkt. Haben wahrscheinlich von HDR noch nie was gehört und sind dann da halt einfach aufgeschmissen. Ich glaube, HDR ist ja standardmäßig auf der Switch 2 aktiviert, wenn es dann dein Fernseher unterstützt. Und wenn das dann nicht richtig konfiguriert ist, ist das schon relativ bitter.
Ja, ich überlege gerade, ich glaube, bei der Xbox Series X, da ist das mit beim Einrichten der Konsole auf jeden Fall mit dabei gewesen. Und das ist noch ein relativ, ich weiß nicht, ob ich es im Nachhinein dann auch nochmal gemacht habe, aber zumindest das Menü im Nachhinein dort ist sehr umfangreich tatsächlich. Mhm. Also, da gehst du bestimmt 5, 6 Bildschirme durch, wo du dann gewisse Werte einfach anpasst an deinen Bildschirm. Das habe ich dann da auch gemacht, ist auch okay. Ich finde es da immer ein bisschen nervig, und das ist mir auch schon auf der Switch 2 jetzt aufgefallen, dass du meistens dann für jedes Spiel nochmal extra so eine HDR-Einstellung hast,
ja,
an den Fernsehgeräten, und dann, die sind unterschiedlich gut auch. Bei manchen ist es irgendwie logisch, bei manchen hast du einfach nur einen Schieberegner von links nach rechts, beziehungsweise ziehe die Helligkeit hoch und entsprechend passe die Dunkelheit an, so ungefähr. Und dann merke ich immer, wie mein Fernseher, der HDR kann, immer da so nachregelt, das siehst du dann immer so ein bisschen, wo ich dann auch mal denke, ja, okay. Und am liebsten habe ich es da eigentlich, wenn die sagt, ich weiß gar nicht, was das neue für ein Spiel war. Tony Hawk habe ich jetzt auf der Xbox gespielt, genau. Und da waren, glaube ich, 3 Symbole. Und dann musst du halt das eine so einstellen, dass du es nicht siehst, das nächste, was du nur ein bisschen siehst. Und dann das nächste siehst du dann richtig und so. Keine Ahnung, ob das das optimale Einstellungsmenü technischer, mit einem technischen Hintergrund oder Perspektive ist. Aber für mich war das so angenehm, weil konnte ich dann irgendwie nachvollziehen. Und da konnte ich das so erfüllen und an mein Auge oder an meinen Fernseher anpassen. Aber das ist halt nicht immer so. Naja. Aber wie gesagt, auch da, ich hatte dann so ein bisschen das Gefühl, dass bei diesen Themen auch oft dann immer, ja, da wird dann immer relativ viel auch zerrissen, habe ich das Gefühhl.
Ja,
gerade zu so einem Launch der Konsole, ja. Also
gerade auf YouTube.
Muss man dann immer ein bisschen aufpassen. Das ist ähnlich. Wir kommen ja dann gleich noch dazu, zu Donkey Kong, wo jetzt auch schon wieder, heute habe ich eine Schlagzeile gelesen, ich weiß, glaube es winfuture.de oder sowas. Grüße gehen raus. Erstes Spiel, keine Ahnung, fordert die Switch 2 schon raus oder bringt sie an ihre Grenzen oder irgendwie sowas, wo ich dann immer gedacht habe, ja, okay, beruhigen wir uns. Die Wahrheit erfahrt ihr gleich. Gehen wir aber mal zu Camelot. Was denkst du eigentlich, wann das erste Mario Golf erschienen ist, Alexander?
Das erste?
Jo.
Das war doch ein N64-Spiel, oder?
Sehr gut, sehr gut. Ja.
N64 hatte ich nicht damals. Ich sag jetzt einfach 98.
Sehr gut ist es 1999 gewesen.
Schade. Ja.
Macht aber nichts. Und tatsächlich habe ich auch gar nicht.
Aber dann 98 bestimmt in Japan.
Das kann sein. Das werde ich natürlich direkt live nochmal nachprüfen. Japan, nee, auch Juni 99.
Verdammt.
Vielleicht, ja, naja, ja, gut. September dann bei uns. Und zeitgleich auch die Gameboy-Version, Gameboy-Color-Version noch. Auch ganz cool. Aber damit sind wir bei Camelot. Das ist der Entwickler hinter nämlich Mario Golf und unter anderem auch Mario Tennis. Dann so Sachen wie Love Golf zwischendurch auch mal für Capcom gemacht. Aber dann kam irgendwann auch noch Mario Tennis, habe ich gerade gesagt. Nein, es kam gar kein weiterer Sport hinzu. Ich dachte gerade noch, was gefehlt.
Golden Sun.
Golden Sun ist auch ein schöner Sport. Nein, natürlich die wichtige Rolle, Rollenspiel, ne? Golden Sun.
Mhm.
Da auch viele Jahre schon der letzte Ableger, ja, 2010. Dark Dawn. Also da wünsche ich mir auch was Neues. Aber es soll wohl auch was von Camelot in der Entwicklung sein. Und damit sind wir eigentlich schon bei der nächsten News. Dies geht zurück auf eine Marktanalyse-Plattform, nämlich Crunchbase. Und die behaupten ganz fest, dass sich ein neues Spiel dort in Bewegung befindet. Ist vielleicht auch gar nicht so weit hergeholt. Denn das letzte Spiel, das war Mario Golf. Ich glaube,
Super Rush,
genau. Für die Switch. Ist 2021 erschienen. Und jetzt wollen die wissen, dass das nächste Spiel 4K-Technologien unterstützt, unter anderem, ja, und das deutet natürlich auf ein Spiel für die Nintendo Switch 2 hin. Ist gar nicht so unwahrscheinlich, oder Alexander?
Nee, ich gehe auch davon aus. Also gerade diese Mario-Sportspiele werden ja total gerne genutzt, um die Zeit so ein bisschen zu überbrücken zwischen den ganz großen Titeln. Wobei ich da auch sagen muss, einfach die Qualität total gelitten hat. Also es ist schon lange her, dass mich eins von den Mario-Sportspielen irgendwie so richtig nochmal abgeholt hätte. Ist ganz lustig. Jetzt vergangene Woche ist ja Mario Strikers bei Nintendo Switch Online, also die GameCube-Version, online gegangen. Dann habe ich das jetzt nochmal gespielt. Ich kannte nur den Wii-Teil und habe damals die Demo der Switch-Version gespielt. Brauchen wir nicht drüber reden. Auf jeden Fall habe ich jetzt das dann da zum ersten Mal gespielt und das hat direkt Bock gemacht. Also ohne irgendwie mir das groß bei, also ohne Tutorial, einfach rein, hat direkt funktioniert. Bin ich direkt dran kleben geblieben. Und das würde ich mir tatsächlich wieder so ein bisschen wünschen. Es muss jetzt nicht Mario Strikers sein. Wäre natürlich cool, wenn da
ja auch
noch
erst,
mal ein besserer Teil kommen würde als der letzte.
Ja.
Nee, aber so ein gutes Mario Tennis, gutes Mario Golf meinetwegen auch. Wobei ich glaube ich, Tennis da irgendwie bevorzugen würde. Oder halt wieder so eine Compilation meinetwegen auch. Das wäre schon ganz cool, wenn da was kommen würde.
Ja, ich finde tatsächlich da mal cool, wenn sie nochmal irgendwie einen neuen Sport oder so ausprobieren. Es gab aber auch mal so eine Sportsammlung, ne, mit Basketball. Ich weiß nicht, ob die gut war.
Ja.
Ja, für ein Handheld war das auch, oder war das?
Nee, meine nicht.
Meinst du nicht? Ich finde aber auch das Umfeld, in dem wir uns mittlerweile so bewegen, also spieletechnisch, was diese Arcade-Sportspiele angeht, da hat man ja mittlerweile auch einfach von Drittherstellerseite Konkurrenz einfach. Also gefühlt kommt alle Vierteljahr irgendwie bei Steam irgendwie was so in die Richtung und dann natürlich auch auf anderen Plattformen. Also das ist so ein bisschen, und dann vergleicht man das automatisch. Das hat vor vielen Jahren gab es da gar nicht so, fand ich, die Konkurrenz. Da hast du dann immer entweder so die Simulationen gehabt, ernsthafte Tennissimulationen oder das heißt auch Golf mit PGA Tour und Co. Und dann kam halt noch irgendwie mal so eine Mario-Version davon. Jetzt hast du doch ja viele so Sportspiele, die mittlerweile auch dann gerade im Mehrspielerbereich und dann auch online einfach schon eine ganz andere Schiene fahren. Und da hat Nintendo anscheinend so ein bisschen den Anschluss irgendwann mal verloren, finde ich zumindest. Was jetzt dieses kompetitive auf Richtung vielleicht dann einfach Online-Competition angeht, da konnten sie ja bisher nicht glänzen. Das wäre eigentlich vielleicht da nochmal eine Gelegenheit, vielleicht in die Richtung auch ein bisschen das zu drücken.
Also ich würde mir einfach wünschen, dass das nächste Mario-Sportspiel, sei es jetzt Golf, Fußball, Tennis, was auch immer, aber dass es einfach wieder ein bisschen ambitionierter wäre, dass man sich da halt auch tatsächlich mal was Neues überlegt. Ich meine, man kann das vielleicht auch so ein bisschen mit Mario Party vergleichen. Da hat sich auch ehrlich gesagt ja nicht mehr viel getan. Ne? Du kriegst immer ein paar neue Bretter, dann denkt man sich noch halt hier so einen kleinen Modus aus, der dann vielleicht aber auch einfach nur so ein bisschen so ein Remix von früheren Dingen ist, aber da tut sich ja streng genommen auch einfach super wenig. Und also wäre einfach schön, dass man da einfach den zuständigen Entwicklerstudios, das sind halt nicht die Hauptstudios von Nintendo, aber denen da einfach ein bisschen mehr Kapazitäten auch einfach schafft, dass die da tatsächlich auch mal ein bisschen das ambitionierter angehen könnten. Also ich meine, Open World ist ja bei Nintendo gerade on vogue, könnte man ja so sagen. Warum nicht so einen Weltkarrieremodus irgendwie in Mario Tennis oder Golf oder sowas? Und sich halt auch so ein bisschen frei bewegen kann oder so. Muss ja nicht super umfangreich sein, aber irgendwas so in die Richtung, was da tatsächlich einfach ein bisschen was Neues mit reinbringt, wäre doch cool.
Oder warum das nicht einfach in Mario Kart World integrieren? Du fährst halt einfach zum Tennisplatz.
Golf. Ja, super geil. Ja.
Und spielst dann dort eine Runde Mario Tennis. Das wäre natürlich die Idee. Dann wäre quasi Mario Kart World einfach, da würde auch der Name passen, einfach der, wie heißt das bei Ubisoft jetzt? Der Animus? Nee, wie heißt denn diese Hub-Welt in Assassin's Creed? Genau, sowas halt, wo du einfach dann in die Spiele reinparkst dort und geht's los. Das ist mal wieder ein schöner Pitch hier von Pixel Polygon und Plauderei. Wäre doch interessant. Gehen wir zur nächsten News und da geht's um Dragon Quest 7, Fragmente der Vergangenheit. Das soll angeblich erneut in Entwicklung sein, nämlich in Form eines Remasters. Und da wird wohl davon gesprochen, dass das auch ein bisschen ein umfangreicheres sein könnte. Also jetzt nicht irgendwie ein einfaches HD-Remaster, sondern ein vollumfängliches Remaster. Davon ist dort die Sprache. Der Bericht geht auf MP First zurück. Das ist eine Website. Und die behaupten das zumindest mal.
Also Jason Schreier hat sich auch eingeschaltet und er meinte auch, dass da irgendwas in der Mache sei. Wer meinst du, dass der Scale vielleicht doch ein bisschen kleiner ist von diesem Projekt?
Genau, also die Quelle dort, die erste Quelle, die ich genannt habe, geht da auf interne Dokumente wohl zurück, die sie gesehen hätten. Naja, ist ja was durchaus sein kann. Also Square Enix hat ja da in der Vergangenheit auch immer mal wieder ältere Titel angefasst. Allen voran natürlich auch Final Fantasy. Ja, also da, das macht man ja gerne und das ist man ja auch nicht alleine als Publisher so in dieser Remake-Rolle. Andere Frage ist da, würdest du das denn nehmen? 2026 übrigens soll schon soweit sein, laut Gerücht. Findest du das interessant genug?
Ja, das ist ja relativ spannend. Sie haben ja gerade noch mit Dragon Quest 2 und 3 dieses HD2D Remake Master. Ist das ein Remake? Das haben sie ja auch noch gerade in der Pipeline. Und ich habe den Dreier, das ist ja ein bisschen kompliziert, den als erstes Teil 3 ein Remake gemacht, weil das halt chronologisch vor 1 und 2 spielt. Und das habe ich auch angefangen und bin dann aber leider auch irgendwann ausgestiegen, schon relativ früh wieder, weil dann irgendwas anderes wie so oft dann dazwischen kam. Also ich sag mal so, bevor ich mich jetzt hier wieder ans nächste Dragon Quest ranmachen würde, würde ich dann halt tatsächlich doch lieber erstmal dann nochmal in das Dreier-Remake reinschauen.
Ja, klar. Natürlich klingt es da jetzt interessant, also den Ansatz zu sagen, okay, wir machen da jetzt auch, der Gedanke ist natürlich gleich da, dass man das so ein bisschen Richtung Final Fantasy VII Remake pusht. Jason Schreier sagt ja dann, ist eher ein kleinerer Scale, wobei es natürlich cool wäre, wenn man es auch mal so groß aufblähen könnte. Ich habe da auch viele Kommentare gelesen, dass der Dragon Quest das vielleicht auch mal verdient hätte. Auch natürlich, wenn Final Fantasy so ein bisschen das mainstreamigere Ich ist, oder zumindest vielleicht das auch erfolgreichere, ohne jetzt Zahlen zu wissen, aber gefühlt ist das so. Aber fände ich durchaus interessant, weil so der Artstyle und so diese ganze Welt da rund um Dragon Quest würde ich gerne mal so in der Form sehen, einfach in richtig aufpolierter Grafik und so. Das finde ich, glaube ich, sehr interessant. Aber wie es dann umgesetzt wird und ob, ist ja nun jetzt auch nicht bestätigt, aber logisch wäre es irgendwie und deswegen kann man der News vielleicht auch so ein bisschen Glauben schenken. Und wenn Jason dem beipflichtet, na dann sind wir da vielleicht dann doch schon eher bei der Wahrheit als bei dem Gemunkel, mal sehen.
Ich hatte ja letztes Jahr bei der Gamescom die Möglichkeit, dann doch mit dem Serious Producer und dem Entwickler und dem Producer von dem Dreier-Remake zu sprechen
kurz. Und die hast du schon mal danach gefragt. Wie sieht's denn aus?
Nee, aber ich kann mich dunkel erinnern, dass sie so auch so dann irgendwie so einen Nebensatz gesagt haben, weil irgendjemand dann natürlich die Frage gestellt hat, was habt ihr denn noch so für die Zukunft geplant? Und dann hieß es damals auch so, ohne jetzt irgendwie was Konkretes zu sagen, ja, natürlich haben wir für die Zukunft noch einiges geplant.
Ja, ja.
Und vielleicht ist das dann auch Teil davon.
Ja, wäre auch komisch, wenn nicht irgendwie so, ne? Also das ist ja, Resident Evil ist da auch ein gutes Beispiel, was man anführen kann, wo ja auch jetzt einfach viele Titel dann einfach nochmal hervorgezogen wurden, nur die noch nicht so alt sind, wie die Dragon Quest Teile tatsächlich teilweise. Dementsprechend, wieso denn nicht? So, wir haben hier in dem Podcast auch immer wieder über Leistungsfähigkeit unserer neuen Konsole hier gesprochen, Nintendo Switch 2 heißt sie. Und da gab es nochmal eine interessante Aussage, die so auch so ein bisschen im Vergleich dann zu anderen Konsolen ging. Und die kam von Virtuos. Das ist dieses große, wenn man immer sagt Port-Studio, aber ist es einfach auch. Klingt aber immer so ein bisschen abwertend, aber die haben neben ihren Ports, die sie auch viele für die Switch gemacht haben, also zum Beispiel Dark Souls, so haben die gemacht für die Switch, also portiert, haben die aber auch bei ganz vielen Titeln immer ausgeholfen, unter anderem auch bei Call of Duty, also damit zugearbeitet und dergleichen und ist wirklich so ein weltweit anerkanntes Studio, was einfach so andere Studios entlastet oder eben diese so wichtigen Ports auch macht. Und da gab es ein Interview mit dem Ian O'Grady, ist das, und der ist technischer Direktor bei dem Studio und der hat so ein paar Aussagen zur Switch 2 getroffen. Und allen voran ist da eigentlich anzuführen, dass er erstmal prinzipiell sagt, dass er das ein sehr interessantes Gerät nennt und er vergleicht es eben dann mit der Xbox Series S. Das ist also das kleinste oder die schwächste, in Anführungsstrichen, aktuelle Konsole quasi ist, wenn man da jetzt von der Current Gen spricht. Und er sagt, alle Spiele, die dort mit 60 Frames laufen, sollten problemlos auf die Switch 2 übertragen werden. Bei 30 Frames Spielen, also die mit 30 Frames auf der Series S laufen, sind dann einfach nochmal gewisse Herausforderungen, wo er sagt, da müsste man gucken, wie die CPU ausgelastet ist und da gibt es wohl dann ein bisschen mehr Anpassungen. So, das ist so eine pauschale Aussage, die er da so ein bisschen getroffen hat, aber ich fand, da konnte man dann zumindest mal so ein bisschen rauslesen, was denn vielleicht möglich ist und das fand ich in dem Sinne eigentlich ganz interessant und das ist ja auch das, was sich so ein bisschen aktuell abzeichnet, also wir haben noch nicht viele Ports so, wo man sagen kann, das kann man jetzt direkt vergleichen, aber wir haben ja oft über Cyberpunk gesprochen. Und ich glaube, viele blicken einfach dann auf Star Wars Outlaws, was dann einfach so der aktuellste Titel ist.
Borderlands. Borderlands 4.
Borderlands 4 kommt sogar noch vorher, ne? Das weiß ich auch nicht.
Ja, vor allem erscheint das ja jetzt erst und Star Wars ist ja schon wieder ein Jahr alt.
Genau, und das erscheint auch, glaube ich, zeitgleich. Ne? Genau. Also da kann man dann wirklich mal gut vergleichen vielleicht. Auch zu NBA 2K26 gab es eine Ankündigung, dass das auch einfach en par mit PlayStation 5 und Xbox Series Geräten sein soll, bis auf Crossplay zum Beispiel. Und das sind dann, glaube ich, so Spiele, wo man nochmal gut gucken kann, wie schlägt sich da denn die Switch. Und ich bin da eigentlich ganz guter Dinge so gefühlt. Ich weiß nicht, hast du auch diesen Vergleich Cyberpunk Steam Deck, Cyberpunk Switch 2 dir angeguckt oder das gelesen?
Nee. Nee, habe ich leider
da
nicht.
Da gab es auch nochmal so ein paar Einblicke, wo einfach das Steam Deck dann in kleineren Sachen vorne war, aber dann auch heute die Switch 2. Also gar nicht so, wo man sagt, das eine ist viel mehr wert quasi jetzt oder bringt mehr Leistung als das andere. Und habe so ein bisschen das Gefühl, dass tatsächlich diese Porterei gut funktionieren wird und dass man auch noch eine Weile einfach mithalten kann mit so Multi- oder zumindest Multiplattform-Spiele einfach wirklich auch zeitgleich veröffentlichen kann und dass nicht immer ein halbes, dreiviertel Jahr ins Land geht oder mehr. Das ist ja, weiß man, bei Switch 1 ja tatsächlich auch gewöhnt gewesen, dass immer Spiele angekündigt wurden und dann hat man geguckt, na, kommt noch eine Switch-Version? Ja, kommt noch, aber es ist schon ein Jahr später oder so. Was natürlich oft dann dazu führt, okay, wenn ich die andere Konsole habe, dann kaufe ich das Spiel vielleicht erst dort. Oder überhaupt dort und wechsel nicht mehr zur Switch 2. Der Gedanke, der dann mir dann so kam, die Frage ist, wie lange geht das denn noch so? Ja. Denn auch eine PlayStation 6 und eine neue Xbox munkelt man ja auch schon vielleicht fürs Jahr 2027.
Ja.
Genau. Und dann ist die Frage, ist das dann wieder vorbei mit den lustigen die Plattformspielen? Ich weiß nicht. Oder meinst du, das verzahnt sich schon noch alles so ein bisschen? Ist weit geblickt, aber ja.
Wirklich schwierig zu sagen, weil guck dir das mal bei der PS4 und der PS5 an, wie da so das mit Cross-Gen noch läuft. Ich habe das Gefühl, diese großen Generationssprünge, die werden sich nicht mehr so ergeben, tatsächlich. Und vielleicht, also dadurch, dass ja auch die Entwicklungszyklen der Spiele einfach viel länger sind, wird das wahrscheinlich dann ja jetzt nicht so abrupt einfach enden, sondern dann irgendwann ausfaden. Die Hoffnung wäre, dass man sich halt nicht wieder 8 Jahre Zeit nimmt, um dann eine Nachfolgerkonsole rauszubringen, sondern dass er vielleicht diesmal auch ein bisschen zügig einkriegt, einfach damit man da nicht abgehängt wird.
Ja, genau. Aber du hast schon recht. Also ich glaube, jetzt habe ich gerade NBA 2K26 erwähnt und auch da gibt es ja auch noch eine Switch-Version und ich glaube sogar auch eine PS4-Version, wenn ich nicht ganz falsch bin. Also gerade diese Sportspiele, die gehen dann sehr lange noch auf den älteren Plattformen. Auch wenn natürlich da manchmal dann ein bisschen gemogelt wird mit Umfang und Modi und sowas, aber ja, trotzdem relativ lange unterstützt. Genau, also alles in allem finde ich da so ein bisschen den Anschein, als würde diese Technik, die einfach da verbaut ist in der Switch 2, schon einfach so konzipiert sein und mit DLSS und Co. und VAA, dass dann einfach solche Ports durchaus möglich einfach sind und es vielleicht nicht immer gleich auch dann so ein Krampf wird. Aber das kann natürlich mit zunehmendem Lebenszyklus der Konsole sich auch wieder ändern. Ja, es kann natürlich genauso sein, dass wir, wie du sagst, wenn wir in 8 Jahren noch da sitzen und haben immer noch genau diese Konsole, dass wir dann wieder dastehen und sagen, ja, warum sieht eigentlich Hogwarts Legacy 3 so scheiße aus? Wann kommt denn die Switch 3? Ja, auch das ist möglich. Ja, aber das wird die Zukunft zeigen und in die können wir eben nicht genau blicken, aber ihr werdet natürlich hier immer alle Neuigkeiten erfahren, wenn wir denn wieder Neuigkeiten wissen. Damit soll es das gewesen sein, zumindest für den News-Blog hier und die News, die wir uns rausgesucht haben. Kommen wir zu Donkey Kong Bonanza, das nächste große Ding, Fragezeichen, könnte man sagen, aus dem Hause Nintendo.
Da machst du ja einen Teaser auf.
Ich weiß nicht, Alex, vielleicht dich erstmal gefragt, wie ist denn deine aktuelle Stimmung jetzt? Wir sind ja jetzt zum Release-Zeitpunkt dieses Podcasts hier noch einen Tag vor Release. Ist es irgendwo in deinem Warenkorb schon gelandet? Oder sagst du, bisher bist du gar nicht so begeistert davon? Weil du hast ja, klar, du hast unseren Vorschau-Podcast jetzt gehört. Oder hat es dich auch schon so ein bisschen erwischt?
Ich habe vorgestellt. Also das Spiel landet hier auf jeden Fall bei mir. Ich glaube, zum einen Neugier tatsächlich, für was das jetzt tatsächlich so ist, wie das Spiel dann sich so schlägt. Es ist für mich, trotz allem, was man jetzt so gesehen hat, immer noch so ein bisschen so eine Blackbox, weil ich nicht so richtig das Gameplay immer noch nicht so ganz greifen kann. Auf jeden Fall besser als nach dem ersten Trailer, den man damals gezeigt hat und diesem Treehouse-Livestreams. Das war ja da dann doch sehr runtergedrillt eben auf diese Mechanik, dass man alles zerstören kann. Mittlerweile wusste man ja da doch ein bisschen mehr, aber so richtig erschlossen hat es sich für mich einfach noch nicht. Und ich habe bei mir beobachtet, ja, Switch 2 ist schön und gut, aber ich spiele die ganze Zeit nur Mario Kart World. Das ist ja jetzt nichts Schlechtes, es macht mir auch nach wie vor noch viel Spaß. Aber es fühlt sich so einfach dann doch so ein bisschen an, okay, dass der große Singleplayer-Titel zum Launch dann irgendwie doch gefehlt hat. Und der kommt dann jetzt eben ein bisschen verspätet. Da bin ich halt gespannt drauf.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Also ich glaube, das ist das Spiel, was vielleicht zum Launch hätte da sein können. So, ich glaube, da das wäre cool gewesen. Aber dann, wenn man das auch zusammen mit Mario Kart veröffentlicht hätte, wäre das auch irgendwie seltsam gewesen tatsächlich. Und da wäre auch vielleicht das ein oder andere Mal Mario Kart tatsächlich liegen gelassen. Also die Taktik dahinter und das Kalkül seitens Nintendo geht da schon auf und es macht auch total Sinn. Und vielleicht da anzuknüpfen, wenn man so sagt, ja, was ist dieses Spiel eigentlich und wo ist da so der Gameplay-Hook? Das werden wir sicherlich in den nächsten Minuten dann klären können. Mir ging es da aber auch mit dir, dass ich eigentlich jetzt erst auch beim Anspielen, wo ich neulich dann diese 3 Stunden hatte, Demo-Zeit, bevor dann die Testversion kam, mir dann auch erstmal klar wurde, okay, alles klar, in diese Richtung geht dieses Spiel und das ist so das Hauptding. Und es liegt aber auch daran, dass dieses Spiel so umfangreich groß tatsächlich ist und auch mega viele Mechaniken einfach drinstecken. Wenn man das so ein bisschen mit Odyssey vergleicht, da bist du ja gelaufen, gerannt. Du hattest dann natürlich das klassische Springen, du hattest dein Cappy, was du werfen konntest, auf das konntest du wieder draufhüpfen. Und dann gab es noch ein, zwei so Special-Sachen oder Mechaniken, die aber meistens dann aus den Leveln hervorgingen. Also dass dann irgendwelche Schalter waren, irgendwelche Farbwechsel, solche Sachen, ne, was man so aus den Mario-Titeln kennt. Und in in Donkey Kong Bonanza ist diese Mechanik, die Mechaniken, die Donkey Kong selber beherrscht, eigentlich schon viel umfangreicher. Der Controller ist auch vollgepackt mit Aktionen. Ja. Also das, okay. Das ist jetzt gar nicht negativ gemeint, aber es ist schon ein Repertoire, was man so hat, was sehr, sehr umfangreich ist. Zum Beispiel ein gutes Beispiel ist, dass ich lange gar nicht gecheckt habe, wie zentriere ich denn die Kamera hinter mich? So, das ist eigentlich so ein grundlegendes Element von 3D-Plattformern oder 3D-Action-Adventure, würde ich hier fast schon eher sagen, ich muss mal die Kamera hinter mich zentrieren, damit ich irgendwie jetzt da irgendwo lang balancieren kann oder sowas. Das ist, glaube ich, da der rechte Stick jetzt in Donkey Kong, was du oft manchmal auf Schultertasten hast oder viel lange Zeit auf Schultertasten bei Spielen war, gerade bei Mario-Spielen. Aber genau, das war mir gar nicht so bewusst. Das heißt, eigentlich jede Taste hat irgendwo eine grundlegende oder eine wichtige zentrale Funktion. Das ist relativ viel, aber man kommt da trotzdem zurecht und kommt da gut rein, das auf jeden Fall.
Du hast gerade umfangreich gesagt, also vielleicht können wir das ja schon mal so zu Beginn klären. Wie viel hast du es bisher gespielt? Wie weit bist du da ungefähr? Worauf kann man sich denn da jetzt so einstellen?
Genau, es ist so, dass wir jetzt zum Veröffentlichungszeitraum des Podcasts noch unter Embargo sind. Also wir haben so ein bisschen Sachen, die wir hier berücksichtigen müssen. Und es gibt ja in dem Spiel verschiedene Schichten. Also es geht ja darum, dass Donkey Kong trifft auf die Void Corporation. Und die klauen alle diese ganzen Banandium-Juwelen, wenn man so möchte, und verstecken die und sind auf dem Weg zum Erdkern. Haben sie noch die Pauline entführt und Pauline und Donkey Kong machen sich dann auf, um wieder an die Oberfläche zu kommen und die Bananen auch noch einzusammeln und wollen eben zu diesem Erdkern. Um nur, damit man das mal umfangsmäßig einschätzen kann, wir können so über die, also ich könnte jetzt heute, das mache ich nicht, weil es auch gar keinen Sinn macht, heute über die Hälfte der Schichten konkret sprechen. Ja? Das ist mir vorgegeben sozusagen und danach kommt aber nochmal 50%, ja. Also das Spiel ist durchaus umfangreich. Ich habe versucht da mal, das ist das Problem immer, es gibt ja keine Statistik mehr. Auf der Wii U gab es das noch, ne? Und dann gucke ich immer in diese Altersbeschränkungs-App rein. Da kann man so ein paar Spielzeiten mit rauslesen. Aber das ist auch immer nicht ganz so genau, habe ich das Gefühl. Aber ich bin bestimmt schon bei 20 Stunden angekommen und bin aktuell jetzt seit gestern beim letzten Boss, dem tatsächlich letzten Boss. Und genau, braucht da noch ein paar Anläufe, dass ich den auch tatsächlich schaffe. Und ich glaube, dann ist das Spiel auch endgültig vorbei. Würde mich überraschen, wenn dann da nochmal was kommt, weil es gab schon so ein paar Überraschungspunkte. Also da kann man sich auf jeden Fall freuen. Ja.
Das klingt auf jeden Fall nach einem guten Umfang. Also für mich zumindest.
Ja, das definitiv. Also ich habe da auch vielleicht gleich wieder der Vergleich zu Mario Odyssey. Mario Odyssey war für mich gefühlt sehr schnell rum. Ich weiß nicht, ob du das auch... Das ist
sehr kurz gewesen, ja.
Genau. Und das lag aber also dieses... wo man das Gefühl hat, ja, jetzt ist es ja rum. Das war ja zum einen so, ja, du hast es abgeschlossen, aber du hättest ja dann noch, keine Ahnung, Y-Monde noch sammeln können. Ne? Aber das, fand ich, war in dem Spiel nicht so, also mich hat es nicht so sehr motiviert, das zu sagen, ja, okay, ich habe ja die Story eigentlich geschafft, jetzt renne ich nochmal los und hole noch Y-Monde. Und das ist dann in Donkey Kong, finde ich, für mich persönlich zumindest besser strukturiert, dass du halt nicht irgendwo so einen Punkt hast, wo du denkst, ja, ich habe ja alles erledigt, jetzt mache ich nicht noch irgendwelche Bonussachen, weil ich habe keine Motivation mehr, sondern es gibt ein tatsächliches Ende und dann kann ich trotzdem auch nochmal in die alten Welten zurück und noch mehr Bananen sammeln und sowas. Also das geht trotzdem, aber trotzdem ist das irgendwie so mehr so aus einem Guss, wenn man es da nochmal mit Odyssey vergleichen möchte.
Okay, also was ich jetzt schon mal so mitnehme, du bist bisher sehr angetan, weil sonst wärst du doch, glaube ich, noch nicht so weit im Spiel.
Nee, ich habe es auch wirklich jetzt so ziemlich jeden Tag gespielt, wo ich halt irgendwie Zeit gefunden habe. Und das ist tatsächlich auch so ein Ding, es hat schon einen totalen Sog, dieses Spiel. Und wenn ich überlege, warum das so ist, warum es einem so rein...
Das wäre jetzt meine Frage gewesen, ja.
Gerne, fühl die Frage nochmal aus. Oder haben Sie
Also was ist es wirklich das Gameplay, was so motiviert? Oder ist es das so ein bisschen das, was ich so mich gefragt habe von dem, was man bislang gesehen hat? Oder ist es tatsächlich so ein bisschen auch die Story? Weil es scheint ja schon deutlich storygetriebener zu sein als jetzt zum Beispiel Mario Odyssey, wenn wir das jetzt weiterhin so als Vergleich nutzen wollen.
Ja, das kann man auf jeden Fall immer gut als Vergleich hernehmen, weil es ja auch gleichen Entwickler sind. Oder zumindest die gleiche Abteilung bei Nintendo. Ja, Story ist schon ein Zugpunkt auf jeden Fall. Und die ist auch intensiver und irgendwie auch hookiger als bei Odyssey. Aber das ist auch nicht schwer. Bei Odyssey wurde Peach quasi entführt und sie sollte mit Bowser verheiratet werden. Das war so das Oberthema. Und hier wird jetzt mal niemand entführt, das ist schon mal irgendwie cool so, weil auch das ist ja nicht mit Pauline passiert, sondern die ist ja eigentlich dann relativ von Anfang an bei einem und das wurde ja auch in den Trailern schon bestätigt und dergleichen. Und das Schöne ist aber, was da dann eben mitschwingt, ist, Pauline hat ja eine Sprachausgabe auch, die einzige Charakterin, die wirklich dann voll vertont spricht, auch während des Gameplays, also man hat so ein bisschen The Last of Us Vibes. Donkey Kong als
Oder Resident Evil 4 oder...
Ja, genau. Also man ist zu zweit unterwegs
einfach. Ja, genau.
Und dass halt zumindest mal einer spricht bei Nintendo, ja, dass da so ein Monolog und Donkey Kong reagiert dann immer irgendwie so ein bisschen mit Geräuschen darauf.
Also das die Affen da ist, sprechen nicht.
Das trägt schon mal mehr. Nein, die sprechen, sind nicht vertont, aber es gibt immer wieder NPCs, die du natürlich anquatschen kannst. Wie man das auch aus so Open World, in Anführungsstrichen, Plattformen kennt oder offenen Plattformen, 3D-Plattformen, wo man einfach dann die Aufträge kriegt und sowas. Also zum einen ist schon die Story, die trägt schon ein bisschen mit so, aber ist natürlich jetzt auch für so ein Spiel nicht, wo man sagt, oh mein Gott, wie geht's weiter? Aber es ist bis zuletzt spannend, weil es ist ja dieses Unbekannte, ja, sie wollen zum Erdkern und dann kann man sich ja dort einen Wunsch erfüllen irgendwie, ja, was ist denn, wird denn der Wunsch sein von Pauline, die will wieder an die Oberfläche, das ist auch von Anfang an klar. Und Donkey Kong will möglichst viele Bananen, so, das ist relativ simpel gehalten. Aber dieses ganze Mysterium, ja, was ist denn da im Erdkern? Was passiert denn da? Und warum kann man sich dann einen Wunsch erfüllen? Das ist schon, wird die ganze Zeit aufrechterhalten und es bleibt dann auch bis zuletzt spannend und wird dann auch total großartig aufgelöst. Wirklich toll gemacht. Und also das zieht auf jeden Fall die Story. Aber der große Punkt ist, glaube ich, tatsächlich einfach das Gameplay und das Leveldesign, was seinesgleichen einfach tatsächlich sucht. Ich hatte ein bisschen die Befürchtung bei dem Spiel, dass man dann, wo ich dann auch wusste, okay, das sind die Odyssey-Macher, ist ja erstmal nicht schlecht, ist ja ein cooles Spiel oder eines der besten Mario-Spiele. Aber da habe ich gedacht, naja, wenn man jetzt das alles einfach so ein bisschen einfach nur auf Donkey Kong ummünzt und dann sagt, das macht jetzt halt mal Donkey Kong. Aber ich hatte, glaube ich, vielleicht 2-3 Mal den Punkt, wo ich sagte, ja, das hast du in einer ähnlichen Form vom Ansatz, spielmechanisch oder vielleicht auch jetzt Leveldesign-technisch irgendwo schon mal bei Mario gesehen so, aber das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil und das kann auch wieder täuschen, dass ich das irgendwie wieder falsch verknüpft habe. Aber es sind so viele originale, einmalige und frische Ideen drin, wo ich mir immer denke, wo nehmt ihr diese ganzen Ideen her? Und das fängt halt bei den verschiedenen Leveln an. Ja, es gibt eine Sandwelt, es gibt natürlich auch eine Eiswelt, aber es gibt auch abgefahrene Welten dazwischen, wo man nicht gerechnet hätte.
Okay.
Und Ansätze, wo die einen zum Schmunzeln bringen, die einem staunen lassen, wo man denkt, what the fuck, was kommt denn jetzt? Wo ich einfach sehr überrascht war, dass dieser Ideenreichtum in diesem Hause da, wo die das Zeug kochen, dass das da noch da ist. Also das einen ganz großen Anteil irgendwie gab, wo ich immer wieder dachte, krass.
Okay. Kurze Frage, weil ich weiß, dass du es ja auch gespielt hast. Wir haben es beide zusammen gespielt. Wir haben Split Fiction dieses Schweine-Level zusammengespielt. Und ich würde sagen, das war für mich der größte What the fuck-Moment in irgendeiner, also so in Levelform der letzten Jahre. Also ich kann mich wirklich an weniges erinnern, was dann so mich mit Fragezeichen hinterlassen hat. Würdest du sagen, dass du diese Welten, auf die du jetzt hier nicht weiter eingehen möchtest, was ja auch vollkommen okay ist, weil ich will die ja auch selber entdecken und so wird es auch allen unseren Zuhörern gehen, bewegt sich das auf ungefähr derselben Ebene? Also jetzt nicht so, also natürlich auf Nintendo-konformer Familienart, aber...
Ja, genau. Also es gibt schon Level, die einem wirklich sehr überraschen. Vielleicht, wie gesagt, wie du sagst, jetzt nicht auf dieser abstrusen Art und Weise, wie es in Split Fiction mit diesen Schweinen war, wo man am Ende ja auch als Würstchen quasi
jetzt rauskam.
sowas hier nicht. Aber Humor ist ja auch so ein Ding in diesem Spiel. Ja. Ich habe es, glaube ich, jetzt in dem letzten Cast schon gesagt, dass ja Super Mario und so ist alles cool so. Aber Donkey Kong, auch mit seinem, mit diesem neuen Ansatz jetzt, er ist so ein bisschen in Anführungsstrichen dümmlich, ja, ist es eigentlich überhaupt nicht, aber er ist halt ein Affe und er wird schon mit diesem Stigma, Gorilla, schon oft dann dargestellt, aber gleichzeitig sehr liebenswert, sehr haut drauf, aber auch sehr cool. Und das wird immer so ein bisschen auch auf die Schippe genommen und gerade in diesem Zusammenspiel mit Pauline übrigens, wird auch im Deutschen so gesagt, nicht Pauline, Pauline, ist großartig und da kommt ganz viel mit rein. Neben diesen super tollen Leveln einfach und Level-Ideen ist es auch dieses Mimik und Gestik, das, was du jetzt halt hast, was man so ein bisschen auch aus Mario Kart schon kannte, aber lauft mal irgendwo lang mit den beiden und dreht mal die Kamera, dass man sie von vorne sieht, was ja geht, dass du nicht immer nur den Rücken siehst. Und die machen halt unterschiedliche Mimiken und Gestiken. Es ist kalt, bibbern die. Es ist zu heiß, fangen die an zu schwitzen. Ich habe großartige Screenshots gemacht. Also guck bitte in den Test auf nintendoonline.de noch mit rein. Da könnt ihr dann auch was sehen dazu. Weil es hat einen Fotomodus und du kannst es in jeder erdenklichen Lage halt auch anhalten, das Spiel, und dann da geile Fotos machen. Und das ist allein schon fest, dazu zu gucken, wie die da so ein bisschen interagieren miteinander und wie verschiedene Charaktere auch einfach verschiedene Mimiken und Gestiken von sich geben. Und das gewinnt dadurch an so viel mehr Freude und, keine Ahnung, Emotionen oder Spaß einfach, was das mit reinbringt, als wenn ich mir jetzt Mario in Mario Odyssey vor ein paar Jahren einfach angucke. Ne? Der hat dann 2, 3, 4, 5, da gab es das ja auch schon so ein bisschen, aber es ist halt nochmal eine Schippe drauf. Und man kann das gut mit Mario Kart World vergleichen. Wo das ja auch schon so ein bisschen mit drin ist, in den Replays und so kann man das auch gut beobachten. Das ist ganz fantastisch gemacht, auf jeden Fall.
Okay, du hattest ja gesagt, ich tue mir ja nach wie vor so ein bisschen schwer, das Spiel in irgendeine Schublade zu stecken und wahrscheinlich will es ja auch gar nicht in irgendeine Schublade gesteckt werden. Du hast vorhin aber so gesagt, das ist dir, glaube ich, so ein bisschen dann da durchgerutscht, du hast gesagt, ja, Plattform, aber eigentlich ist es eher ein Action-Adventure, würdest du so sagen. Vielleicht gehen wir da jetzt auch einfach so ein bisschen mehr so ins Gameplay rein. Also ich kann mir immer noch nicht so richtig vorstellen, was ist eigentlich meine Mission? Ja, ich lande in diesen Welten und was mache ich dann, wenn ich in so einer Welt ankomme? Ich suche wahrscheinlich den Weg zur nächsten Welt. Okay, aber was mache ich dazwischen? Kriege ich irgendwelche Missionen? Muss ich irgendwas suchen?
Genau, strukturell ist es eigentlich immer so angelegt, du hast diese verschiedenen Schichten und innerhalb dieser Schichten sind nochmal verschiedene Ebenen. Ne? Also du hast, keine Ahnung, eine Schicht und die sind nochmal in 3, 4, 5 Unterebenen, die immer quasi, du kommst oben an und geht immer eins tiefer. Und das Hauptding ist so, um eine Schicht abzuschließen, ist meistens, dass du den Ältesten findest. Das ist dann ein großer Affe, ein sehr großer alter Affe. Und für die erste Schicht kann man das ja sagen, das hat man auch schon gesehen, da ist es, glaube ich, der Kong Bonanza. Und wenn du den gefunden hast, hat er meistens nochmal so eine Mission für dich. Da musst du dann eine zerbrochene Schallplatte irgendwie herholen. Die ist dann mal auf 2, auf 3, auf 4 Stücken aufgeteilt. Irgendein Bösewicht hat die zerlegt. Und du musst dann halt los, diese einzelnen Teile wieder zusammen klamüsern. Und das ist dann in verschiedenen Missionen sozusagen aufgegliedert. Bringst ihm diese ganzen Teile. Und wenn du es geschafft hast, ist die Schallplatte komplett. Und das entsprechende Lied kann dann abgespielt werden. Und damit erhält dann Pauline quasi die Fähigkeit, Donkey Kong in eine Bonanza-Form zu verwandeln. Mhm. Und das ist eben als erste diese Kong-Bonanza. Das heißt, man ist einfach ein riesengroßer Gorilla, also noch größer, als man erst schon ist, und hat sehr, sehr viele Kraft Kraft, um alles Mögliche zu zerstören. Und das geht dann über die verschiedenen Schichten. Nicht in jeder Schicht gibt's auch dann so ein Bonanza, weil dann hätten wir, ich glaube, wir haben insgesamt, ich darf nicht sagen,
wollte ich aber
wir haben verschiedene Bonanzas. Ich glaube, die Kong hat man gesehen und auch die Zebra-Sache hat man schon gesehen, wo man einfach so ein bisschen schneller rennen kann. Und diese Bonanza-Verwandlungsform haben eben auch verschiedene Eigenarten, die ich dann anwenden kann, um wieder gewisse Levelabschnitte irgendwie zu erreichen. Meistens ist das dann, das ist so ein bisschen Zelda-mäßig, klassische Zeldas. Auf irgendeiner Schicht ist dann halt, bleib mal beim Zebra vielleicht. Das ist, glaube ich, dann eine Schneewelt und da gibt's so Brücken zum Beispiel, über die du nur mit dem Zebra kommst, weil das Zebra besonders schnell rennt und leicht ist dann, ne? Mhm. Und irgendwie nicht einstürzt, dass das dann so ein bisschen dann die Hook in diesem Bereich und darauf baut es dann so ein bisschen auf. Deswegen der Zelda-Vergleich, ne, so Ocarina of Time-Ära. Du hast irgendwie jetzt die Schleuder oder einen Bogen und sowas und dieses Item wird halt dann in dem jeweiligen Dungeon dann halt durchgefahren, ohne auf die anderen zurückzugreifen. Aber das bricht Donkey Kong auch wiederum auf, weil du kannst, wenn du dann deine, nehmen wir mal an, du hast schon zwei Bonanza-Fähigkeiten, du kannst zwischen denen jederzeit wechseln. Auch wenn du dich in Kong Bonanza verwandelt hast, kannst du währenddessen nochmal in das Zebra zum Beispiel wechseln, wenn du meinst, du kannst damit jetzt irgendwas besser lösen oder kannst bestimmte Gegner zum Beispiel damit angehen. Und Bonanza-Fähigkeit kannst du immer aktivieren, wenn du genug Gold gerade zur Verfügung hast und damit so eine Leiste aufgefüllt hast, um diese Fähigkeiten zu aktivieren. Genau.
Ist das denn mehr so ein linearer Ablauf, dass ich halt dann Mission für Mission spiele oder hast gerade Dungeon gesagt, dass das schon alles so nacheinander kommt oder bin ich halt innerhalb dieser Schichten da auch irgendwie, bin ich da irgendwie frei unterwegs, muss das erstmal erkunden, muss irgendwas suchen?
Ich glaube, auch das ist so ein bisschen gut vergleichbar mit Odyssey. Da hast du ja diese, die Odyssey, dein Ballonschiff da. Und da musstest du ja gewisse Monde sammeln, um weiterzukommen, damit die sich aufbläht. Mhm. Und dann bist du zum nächsten Planet oder was auch immer gekommen. Das ist hier nicht ganz so stark gebunden, aber du kommst halt auch nicht in die nächste Schicht, wenn du gewisse Aufgaben eben dann nicht erfüllt hast, weil du dich dann immer durch irgendein Portal nach unten weiterkrebst. Aber es ist ein bisschen offener vielleicht, weil du diese Ebenen innerhalb der Schicht dann schon unterschiedlich angehen kannst. Ich habe es jetzt aber sehr linear gespielt. Es ist auch durchaus, also es ist auch kein offenes Spiel jetzt, aber ich sag mal, ich hätte ein bisschen offener spielen können, indem ich gesagt hätte, ja, ich mache jetzt mal noch mehr Nebenkram. Du hast eigentlich pro Schicht immer noch zahlreiche Nebenaufgaben, die du so machen kannst, um dein Skilltree, den gibt es ja auch, dann so ein bisschen zu unterfüttern. Du kannst deine eigenen Fähigkeiten, die du so als Donkey Kong hast, verbessern. Sei es jetzt irgendwie höhere Schlagkraft oder sowas, dass du nicht so oft auf Steine einschlagen musst. Und du kannst aber auch die Bonanza-Fähigkeiten hochleveln und so ein bisschen verbessern. Genau, damit kann man so ein bisschen Zeit zubringen. Aber ich bin da eigentlich ganz gut so durchgekommen, ohne dass ich da immer viel investiert habe. Ja.
Okay, also das klingt dann für mich auch tatsächlich dann sehr klassisch, so wie für 3D-Plattformer, wie man es so kennt. Ich meine, Mario 64 hat das auch gemacht. Du hast mal die Sterne gesammelt, hast dann eine neue Welt irgendwie mit freigeschaltet. Ja. Andere Adventures haben es, Plattformer, da komme ich schon selber durcheinander, haben es ja auch ähnlich gemacht. Also ich meine hier Crash Bandicoot, Spyro, alles aus derselben Zeit. Es war ja da genauso, ne? Also das kennt man ja und das klingt dann auch relativ klassisch.
Genau, es ist ja zumindest dann nicht mehr, aber es ist irgendwie nicht mehr so vordergründig, dass dieses Bananenthema, es gibt ja diese das Bananium, ist halt meistens eine Banane, die ist so in Steinform, die zerklopfst du dann und dann frisst er die Banane sich rein. Und dann wird dir gut geschrieben und bei 5 Bananen hast du, dann kriegst du einen Fähigkeitenpunkt und den kannst du in deinem Skilltree dann anwenden. Und es ist dann eben nicht mehr so zentral. Du kannst diese optionalen Bananen, die da irgendwo rumliegen und versteckt sind in den Leveln, kannst du eigentlich vollkommen ignorieren. Und wenn du dann deine Levelaufträge gemacht hast, kriegst du dann, wenn du in das nächste Gebiet kommst oder wenn du irgendeinen Zwischenboss erledigt hast, kriegst du dann so ein 5er-Päckchen Bananen oder 3er-Päckchen. Und damit füllst du automatisch dann deinen Bananenreichtum da auf und kriegst dann auch wieder Fähigkeitenpunkte darüber. Aber die Bananen sind zum Beispiel auch schon mal nicht nummeriert oder sowas, ne? Also wie man das ja bei den Monden noch kannte und sowas. Die haben zwar alle Namen, wenn ich die finde. Das heißt, für 100% Menschen, man kann da einen gewissen Bereich auch wieder nachgucken, wo ist denn noch was, wo müssen noch was offen sein. Man kann sich auch Tipps erkaufen zum Beispiel, dass man so Karten kriegt für die Bananen. Das ist noch so ein Punkt, wenn man dann das alles abarbeiten möchte mal irgendwann. Ja.
Jetzt stellt sich mir noch so ein bisschen die Frage, wie kommst du darauf, dass es vielleicht doch auch eher ein Action-Adventure ist?
Ja, weil das Plattforming eigentlich total heruntergeschraubt ist, weil es ist halt Donkey Kong und nicht Mario. Und während man noch in diesen Donkey Kong Country-Teilen, ja, das Plattforming, das 2D-Plattforming noch sehr im Vordergrund steht, finde ich, da hast du zwar auch so Attacken, wo du die Gegner umhauen kannst und so, rückt das hier doch arg zurück. Und das ist aber auch nicht schlimm. Also es gibt, du hilfst schon auch mal von Plattform zu Plattform. Du kletterst aber auch sehr viel. Also das ist, glaube ich, dann eher das Vordergründige. dass du läufst, rollst und kletterst, so das Hauptmovement, würde ich sagen, neben dem Schlagen natürlich. Aber dieses präzise, ich muss irgendwo draufhüpfen, eigentlich weniger. Das ist eigentlich mehr so ein Mittel zum Zweck. Ich kann mich damit natürlich auch mit Springen fortbewegen. Aber ich kann mich jetzt an keinen Levelbereich erinnern, wo ich dachte, oh, das muss ich jetzt aber nochmal neu ansetzen, weil ich ständig irgendwo runterfalle oder ich kriege irgendein Timing nicht hin. Das ist in dem Spiel, also das, von daher ist eher tatsächlich mehr Action-Adventure, wenn man so möchte, als Affe.
Und dann die Kämpfe mehr in den Fokus, die es dann da gibt, oder?
Ja, schon, weil du die, diese Standardgegner, die sich über das ganze Spiel verteilen, also die variieren auch, da wird ganz viel mit diesem Terrain-Fokus auch gespielt. Also jede Schicht hat eine eigene Terrain-Härte. Also die ersten Schichten haben irgendwie einen Stern, es geht, glaube ich, bis 5 Sterne. Das heißt, im 1 Sterne-Terrain kann ich einmal draufhauen und es zerspringt dann halt. Und umso höher die Sternenrate da ist, umso schwieriger wird das. Und dann muss ich halt öfter mal in die Bonanza-Form, um da irgendwas kaputt machen zu können. Und das trifft teilweise eben auch auf die Gegner zu. Es gibt Gegner, die sind dann irgendwie mehr gepanzert, die haben ein gewisses Gestein. Das kann ich wiederum nur zerstören mit einem anderen, härteren Gestein. Ich kann Gesteine ja auch aufgreifen, also ich kann die nicht nur zerkloppen, sondern ich kann die auch nehmen. Dann hat Donkey Kong so einen Fels in der Hand. Den kann ich wiederum zum Beispiel auf Gegner schmeißen, indem ich ziele. Mit Bewegungssteuerung habe ich das immer ganz gerne gemacht. Kann dann quasi in so eine Ego-Ansicht gehen und dann Leute mit Steinen bewerfen, wenn ich so möchte. Und da gibt's halt Gegnertypen, die muss ich mit dem härteren Gestein bewerfen. Und dann springt so der Panzer ab und dann kann ich sie dann wieder normal verprügeln. Und damit wird ganz viel mit diesen Gesteinsarten gespielt. Gold zum Beispiel ist explosiv. Und es gibt verschiedene Gesteinsarten. Und das kann ich dann so ein bisschen, mein Wissen darüber kann ich dann anwenden. Mhm. Insgesamt sind diese Kämpfe auch relativ offen gehalten. Also dadurch, dass ich kann sie mit einem Stein abwerfen, ich kann versuchen, selber drauf zu hauen, ich kann auch einen Stein in die Hand nehmen, mit dem Stein schlagen. Ich kann dafür sorgen, dass ringsrum irgendwas explodiert und dadurch die Gegner zu Schaden kommen. Also da habe ich relativ viel Variation, kann wieder oben auch auf diese Bonanza-Fähigkeiten zurückgreifen, muss ich manchmal auch bei gewissen Gegnern. Also das ist eigentlich da ganz cool gemacht, dass ich auf jeden Fall eine Variation drin habe, ja. Und nichts mit draufhüpfen, auf jeden Fall. Ne?
Ja, okay. Jetzt, also das sind super viele Mechaniken, habe ich jetzt schon so den Eindruck. Jetzt so rein vom Zuhören, das ist natürlich mal was anderes, wenn man das halt schon mal gespielt hat und so, ist es tatsächlich erschlagend. Und das ist auch so ein bisschen den Eindruck, den ich nach dieser Direct hatte. Sie haben da wahnsinnig viel erklärt. Ist das denn im Spiel irgendwie besser gelöst? Also, oder wird man da wirklich mit Erklärung irgendwie zugebombt? Oder ist das halt so eine natürlichere Weise, wie man eben an diese Mechaniken rangeführt wird?
Ich fand's recht natürlich. Es ist so, ich glaube, das ist wie so oft bei neuen Spielen, die neue Mechaniken mitbringen, und das macht das Spiel nun mal, brauchst du eine Eingewöhnungszeit. Also
ja, klar.
Ich gebe dir ein neues Mario, du weißt, wie das funktioniert. Oder jetzt Mario Kart, auch wieder ein gutes Beispiel. Man ist Mario Kart World,
genau.
Wenn man 8 gespielt hat, warst du drin nach 5 Minuten. Ja. Jetzt für Bonanza hier brauchst du eine Eingewöhnungszeit. Aber ich finde, sie haben das gut gelöst. So, zum Beispiel dieses Schlagen, das kannst du ja in alle Richtungen machen. Du kannst nach oben schlagen, du kannst nach unten und frontal quasi, also in der horizontalen. Und das haben sie gelöst einfach, dass ich sage, okay, der X-Knopf ist oben auf meinem Controller, also schlage ich damit nach oben, B schlage ich nach unten, weil das ist die Taste, die unten ist, und Y ist die linke Taste, damit schlage ich geradeaus. Also das prägt sich da eigentlich relativ easy dann ein. Dann gibt's eine Sturzflugschlag, also so ein bisschen die Stampfattacke, wenn man so möchte. Die Vorwärtsrolle geht über die Schulterbuttons. Es gibt noch so einen Klatscher, damit kann ich so ein Sonar auslösen, um Dinge zu finden oder Sachen einzusammeln. Und dann hinzu kommt da halt nochmal dann diese Greifmechanik, dass ich Steine irgendwo rausreißen kann, werfen kann. Das ist schon viel, wie du sagst, aber ich finde man, und ich habe noch die Surffähigkeit, du kannst ja mit Gesteinen auch noch surfen, vergessen. Es ist schon relativ viel, aber vielleicht kann man das da, und da sind wir wieder beim Action-Adventure, so ein bisschen mit Tears of the Kingdom vergleichen oder sowas. Da habe ich ja auch
gerade den Gedanken gehabt,
zick, da habe ich noch mal eine Portion mehr durch diese Baumechaniken und sowas.
Ja, es war ganz interessant, als ich das jetzt bei der Switch 2 nochmal angeworfen habe. Ich kam überhaupt gar nicht mehr zurecht. Also ich wusste gar nicht mehr, wie was funktioniert. Da brauchte ich wirklich erst noch mal Zeit. Musst du erst mal ausprobieren. Okay, hier blocken, schlagen. Wie geht das nochmal mit diesen Fähigkeiten?
Genau. Und dann kommt da nochmal die Bonanza-Fähigkeiten mit, wo ich auch nochmal ein eigenes Movement habe. Ne? Also als Zebra kann ich ja dieses dann da sprinten und sowas. Aber das Spiel blendet dir da immer nochmal ein, hey, Moment, wie ging das nochmal? Und das sind jetzt bei den Bonanza-Fähigkeiten meistens irgendwie nochmal 2 Tasten, die dann irgendwas da nochmal auslösen. Und das wird dir dann nochmal eingeblendet. Es gibt Szenen, wo du halt hier trommeln musst auf der Brust. Das wird dir dann auch nochmal eingeblendet und sowas. Das ist schon ganz, ganz gut gemacht. Und ich wüsste auch jetzt nicht, wie sie es besser hätten machen sollen. Also du brauchst dieses ganze Movement. Man könnte jetzt sagen können, ja, dann reduziert es doch, weil dann kann der halt dann doch nicht noch dies und jenes. Aber eigentlich ist es einfach alles ein großer Spaß und es macht alles Spaß. Jede Grundmechanik macht Spaß. Und es, dadurch, dass du verschiedene Möglichkeiten hast, eröffnen sich einfach auch verschiedene Möglichkeiten, in dem Spiel irgendwas zu tun. Egal, ob das jetzt irgendwas erledigen ist oder wo du sagst einfach, nö, ich sammle jetzt mal einfach nur stur Gold und schlag mich hier durchs Terrain, was durchaus auch Spaß machen kann einfach. Dann kannst du das tun und kannst auf deine Art, eine eigene Art und Weise Schatztruhen, Bananen, Gold, Fossilien kannst du noch sammeln, um neue Kleidungsstücke freizuschalten. Kannst du dich da völlig austoben, ja.
Ja, okay. Ich würde auch gerne gleich noch mal so ein bisschen auf diese Zerstörungsmechanik eingehen, weil das war ja nun mal im Marketing und so auch der große Fokus die ganze Zeit. Aber du sagst, es ist so ein bisschen, es macht so viel neu. Kannst du trotzdem irgendwie vielleicht noch so im Vergleich zu irgendeinem Spiel ziehen, das so am ehesten irgendwie dem gleicht, außer jetzt vielleicht Odyssey?
Fällt mir tatsächlich sehr schwer, weil welches Spiel hat so eine Zerstörungsmechanik, wo es...
Okay, ja. Ja, aber so, ich dachte auch nicht jetzt direkt auf die Zerstörungsmechanik bezogen, sondern tatsächlich so ein bisschen auf diesen Gameplay-Loop, den man dann da hat.
Ja, also das fällt mir tatsächlich trotzdem schwer, weil es halt wirklich, also ne, man hat zwar diese Odyssey-Vibes.
Aber das sagt ja auch einiges.
Ja, ja, genau. Es ist schon, es könnte jetzt bedeuten, Johannes hat wenig Spiele gespielt, so ungefähr. Aber
das weiß ich aber besser.
Oder es bedeutet, dass das Spiel ist einfach so einzigartig und man kann es nicht unbedingt vergleichen. Wie gesagt, genau. es ist irgendwie ein Action-Adventure, ja, aber es fehlen halt dann auch irgendwie dann so dieses klassische, du hast ja zum Beispiel auch keine Waffen oder sowas und irgendwie Schwerte oder keine Ahnung, wenn man das mit Zelda jetzt wieder vergleichen will, sondern es macht halt für Donkey Kong, macht es die Donkey Kong Sachen, was Donkey Kong halt also einfach kann und was ihn ausmacht, und ich finde auch, das Spiel schafft es halt, diesen Charakter dann nochmal einfach neu zu etablieren. Für mich war Donkey Kong irgendwie jetzt, ja, ist halt der Typ, den ich in Donkey Kong Country gespielt habe, neben Diddy Kong irgendwie so. Wenig greifbar, aber jetzt ist der Kerl greifbar.
Ja.
Irgendwie so und hat einen Charakter jetzt für mich und so, und kann den mir viel besser jetzt so, ne, habe jetzt viel Zeit mit ihm verbracht und ist jetzt dadurch so in mir drin verankert. So, mit dem kann ich was anfangen, den mag ich jetzt, der kann nur öfter mal vorbeikommen. Und es ist ein einzigartiges Erlebnis, würde ich schon sagen. Deswegen fällt es mir da jetzt schwer, das zu vergleichen. Das wäre jetzt ein Spiel wie so, ne? Weil wenn ich Action-Adventure sage, ist bei vielen Leuten wahrscheinlich auch erstmal was anderes im Kopf als ein Donkey Kong-Spiel.
Ja, und, eben. Also es ist schwer greifbar, glaube ich, wenn man es einfach noch nicht gespielt hat. Mhm. Aber es ist halt total spannend, dass das irgendwie sich so überhaupt nirgendwo richtig einordnen lässt. Und man sich vielleicht am ehesten noch so Elemente aus anderen Spielen rauspicken kann, die hier irgendwie dann wieder drin vorkommen. Aber es wirkt halt wie so ein riesiges Best-of quasi ganz vielen verschiedenen Spielmechaniken. Das ist sehr, sehr spannend. Und das macht auch, glaube ich, so ein bisschen den Reiz gerade von diesem Spiel aus, weil man das überhaupt nicht einordnen kann.
Ja.
Genau, ich hatte gesagt, diese Zerstörungsmechanik, die macht für mich so ein bisschen den Eindruck, wie das ist mein Werkzeug quasi, was ich überall einsetzen kann, um irgendwie vorwärts zu kommen. Wenn ich irgendwie nicht weiß, was ich machen soll, wie ich hier irgendwie weiterkomme, zerhaue ich einfach mal an diese Wand.
Ja, ja.
Habe ich das so richtig mitgenommen oder steckt da noch irgendwie mehr hinter? Ist das irgendwie auch, kann ich damit noch irgendwie andere lustige Sachen machen?
Ich habe mir da festgestellt, dass ich zu Anfang des Spiels und das meine Geschichte mit dem Spiel hat ja quasi in Berlin auf diesem Experience-Event angefangen. Und da wurdest du ja...
Langes Zähl.
Genau, und da wurdest du ja in so eine... Da fängst du ja an in so einer Mine. Das ist auch im Spiel auch so.
Dieses Opening-Level, ja.
Genau, und da wirst du auch da gezwungen. Da geht's erstmal los. Jetzt hau dich bitte hier raus und sowas. Und es hat dieses massive... Ich muss mich irgendwo jetzt durchboxen oder ich grabe einen Tunnel und sowas. Das hat während des Spiels immer mehr abgenommen. Diese Grundmechanik ist immer da. Du kannst auf jeder Ebene irgendwas zerkloppen, das auf jeden Fall. Dadurch, dass es aber das Terrain ja härter wird, gibt es immer wieder auch dann Momente, wo das einfach nicht geht. Es gibt auch ganz klar Strukturen, die kannst du nicht zerhauen. Da musst du entweder, wie gesagt, anderes Gestein, Explosion und so weiter. Das machst du nicht als Affe kaputt. Oder musst dich verwandeln oder wie auch immer. Da spielen auch bei Terrain bearbeiten, das ist ja auch schon bekannt, man kann ja auch teilweise Material stapeln, zum Beispiel Sand oder so, Erde kannst du aufeinander häufen, um wieder irgendwo hinzukommen und sowas. Das kommt auch mal vor. Aber dieses Bearbeiten der Umgebung hat auch nochmal einen großen Anteil dann bei verschiedenen Bonanza-Fähigkeiten, über die ich jetzt hier auch nicht erwähnen möchte, wo das auch nochmal anders aufgegriffen wird, um es so zu formulieren. Also wo es gar nicht um das Zerschlagen vielleicht dann geht, sondern einfach nochmal um andere Mechaniken. Und es war irgendwie so, dass ich während des gesamten Spiels, du hast zwar immer diese Kernelemente, ja, ich kann was zerhauen drin, aber es hat für mich persönlich abgenommen, weil eben dann andere Mechaniken vom Leveldesign in den Vordergrund gerückt wurden. Mhm. Ne, mal war es dann irgendwie wichtig zu klettern, mal musstest du eine bestimmte Bonanza mit den eigenen Eigenarten einsetzen, um irgendwie zum Ziel zu kommen, und dann hast du einfach da dann nicht irgendwie das Terrain zumindest nicht da nicht drauf eingeschlagen, sondern es gab halt andere Mechaniken, die dann wichtig waren und die dann auch wieder Spaß gemacht haben. Und auch das kann man schwer irgendwie vergleichen. Du hast bei Zelda immer ein Schwert dabei. Du kannst mit diesem Schwert immer irgendwie Gegner hauen. In Donkey Kong kannst du fast jedem Gegner einfach auch eins auf die Mütze hauen. Aber diese Bonanza-Fähigkeiten und teilweise das Leveldesign fordert dich eigentlich darauf oder hinaus, andere Dinge noch zu machen. Ja, also, und das ist immer gut gelungen. Also mir ist auch in keinem der Level irgendwie, wo ich dachte, auch das schon wieder. So, auch diese Wiederholungsrate ist extrem gering, was auf jeden Fall gut ist. Obwohl das Zerschlagen immer irgendwo eine Rolle spielt. Aber wie gesagt, es hat bei mir abgenommen und das ist auch gut so tatsächlich. Nicht, dass das eine schlechte Mechanik wäre, aber du hast ja so ein bisschen erwähnt, man könnte ja denken, es geht immer nur ums Zerhauen und so. Und wenn ich nichts mehr weiß, zerhaue ich einfach jetzt alles. Und das funktioniert aber eigentlich nicht. In der ersten Schicht, da ist das so ein bisschen, da tobst du dich so ein bisschen aus. Da findest du dann auch schnell Bananen irgendwo vergraben. Und dann merkst du aber, dieses irgendwo rumbuddeln und so ist ja gar nicht elementar, weil dich das nicht im Spiel weiterbringt. Zum einen nicht wegen der Gegenstände, die du da findest, das ist alles so ein bisschen optional. Aber das, was du findest in der Umgebung durch rumbuddeln, sind diese Fossilien, ist Gold, das sind Währungen, die du brauchst oder zumindest für optional, für Kleidung und so brauchst. Aber das ist, was du dann mal was machst, wenn ich gemerkt habe, ach, ich hätte gern dieses Kleidungsstück. Na gut, dann suche ich jetzt mal noch 5 Fossilien, weil ich dann irgendwie eine Bananenkrawatte haben wollte oder was auch immer. Und das war dann so das Ding. Also, das ist, hab's im letzten Cast auch schon gesagt, ich glaube, dieses, das ist ja Donkey Kong, du musst alles zerhauen, so, ist durchs Marketing einfach so ein bisschen auch mitgeschwungen und ist aber, auch wenn es eine Kernmechanik ist, ist nicht das Ding, was du dann, keine Ahnung, im vorletzten und letzten Level immer noch machst, indem du einfach alle auf alles eintrischst. Das ist viel mehr Variation drin, als man denkt, ja.
Ja, man hätte ja jetzt davon ausgehen können, ne? Mario springt, das ist so, sage ich mal, sein Kernwerkzeug, das findest du überall in irgendeiner Art und Weise wieder, dass das jetzt eben quasi Donkey Kongs Fähigkeit ist. Und deswegen, ich find's spannend, dass du sagst, dass das halt gar nicht mehr so im Fokus dann irgendwann steht. Mhm. Dann fragt man sich, okay, warum hat man so ein großes Fass darum schon so aufgemacht?
Ja, weil es ist ja schon zentral. Es fällt ja nicht weg. Du wirst auch im letzten Level noch irgendwo was zerhauen. Das definitiv. Allein um irgendwie mal Gold zu haben oder sowas. Okay. Es wird auch immer mal wieder in Bosskämpfen aufgegriffen oder sowas. Aber ich glaube eher, vielleicht ist es nicht das Hauen, was zurückkommt, sondern dieses Eingraben und Rumbuddeln. Vielleicht ist es das, was ich eher meine. Dass du einfach dieses Terrain die ganze Zeit zerstörst. Es gibt ja auch eine Zurücksetzen-Funktion. Du kannst auf den Ebenen das Terrain zurücksetzen, wenn du meinst, du hast irgendwie zu viel zerkloppt. Habe ich nie benutzt, weil ich jetzt nie irgendwie so war. Du kannst da ja wirklich alles weg oder vieles wegmähen, gerade in den ersten Ebenen. Gibt es natürlich Leute, die das dann auch probieren, da irgendwie 100% den Boden gleich zu machen, bis man irgendwo mehr laufen kann. Ist vielleicht auch eine eigene Competition. Aber genau, also dieses Rumbuddeln, das ist dann nicht mehr so zentral.
Ich glaube, so ein wichtiger Aspekt, auf den wir jetzt noch gar nicht so weit eingegangen sind, ist halt so dieses ganze Thema, wie präsentiert sich das Spiel? Du hast viel über die Mimik gesprochen schon, was ja so in diesen Grafikaspekt mit rein spielt. Aber von dem, was man bisher so gesehen hat, hatte ich auch so den Eindruck, okay, man setzt hier mehr auf Cutscenes. Insgesamt wird das halt alles so ein bisschen cineastischer präsentiert. Und das ist ja auch sowas, nachdem man jetzt wusste, okay, das ist das Odyssey-Team. Das ist ja auch was, was man da schon so ein bisschen festgestellt hat. Es war ja, also die Präsentation von Mario Odyssey war ja, ein Quantensprung quasi für das Mario-Franchise, was da so anging. Ich glaube, jeder, der irgendwie New York City gespielt hat, wird das da so unterschreiben können. Das war ja wirklich grandios, was sie da gemacht haben. Würdest du hier mitgehen, dass das weiter, also dass das hier so selbe Richtung ist, oder setzt man hier nochmal einen drauf?
Ich würde sagen, wer das in Odyssey gefeiert hat, und du hast gerade New Dome City angesprochen, das ist ja so ein Paradebeispiel gewesen für, da saß man in Odyssey da und hat gedacht, krass, dann kam dieses mit diesem Musiklevel, ne, da erinnern sich auch ja, wahrscheinlich genau. Viele dran und so, oh mein Gott, was passiert hier? Und diese Sachen kommen wieder in anderer Form, aber sie sind da definitiv in dem Spiel drin. Und da merkst du dann wieder so ein bisschen die Handschrift dieses Teams. Und das einfach aber dann einfach nochmal potenziert. Ne? Also dadurch, dass wir natürlich jetzt hier auch nochmal eine leistungsstärkere Hardware haben, ist das Thema Inszenierung und auch Darstellung, wie gesagt, Mimikgestik, Effekte, ist alles drin, einfach nochmal, wie gesagt, um einiges potenziert und auch einfach in Variation. Irgendwie, du kannst dich da irgendwo nicht satt sehen. Die Spielabschnitte sind immer genau richtig, dass du denkst, okay, jetzt ist diese Schneewelt, habe ich mich jetzt satt dran gesehen, jetzt geht's in die nächste und es ist was völlig Neues, wo du wieder denkst, okay, krass, es gibt, das kann ich, das darf ich zumindest sagen, und es gibt, das ist der Bereich, mit den ich besprechen darf. Es gibt zum Beispiel eine, das hat mir auch Mario Odyssey, auch ist von vielen, glaube ich, so einer der Lieblingswelten gewesen, so diesen Strandbereich. Mhm. Etwas Ähnliches gibt's in Donkey Kong auch, und es ist, wenn du da ankommst, es ist großartig. Du musst dich da erstmal umschauen, du musst schon schmunzeln über die Ideen, die dich da dann schon anspringen, wenn du da ankommst, und du kannst da tolle Sachen wieder machen, und auch da ist dann wieder Zerschlagebass-Mechanik wird da schon auch wieder aufgegriffen, aber dann nochmal mit einem anderen Blick, die dir erst so gar nicht vorgestellt stellen konntest, und das ganz wunderbare Szenen. Also inszenatorisch ist das auf jeden Fall nochmal eine ordentliche Schippe drauf, und das ist auch ein großer Teil, was das Spiel einfach ausmacht. Nicht nur Zwischensequenzen, sondern auch einfach das ganze diese abwechslungsreichen Level, die Level dargestellt sind und dergleichen. Also, und der Humor auch immer wieder, den darf ich. Redet mit Cranky Kong.
Werde ich machen. Ja. Okay. So ein anderes Thema, was ja jetzt gerade noch so ein bisschen aufkam, war Performance. Also, was ich damit meine, gab da, das hattest du ja anfangs des Podcasts jetzt auch angesprochen, gab ja diese kontroverse Meldung, dass das Team ist halt, quasi hinnimmt, dass die Performance auch mal einbricht, um eben diesen großen Umfang der Zerstörung im Spiel zu ermöglichen. Das ist, glaube ich, auch, sag ich mal so kurz vor Launch, jetzt nicht die cleverste Äußerung gewesen, sagen wir mal so aus PR-Sicht.
Ja.
Aber wie schlimm ist es denn jetzt nun wirklich?
Für 95% der Fälle ist es überhaupt nicht schlimm, in meiner Wahrnehmung.
Ja, damit habe ich auch gerechnet.
Genau. Es gibt aber, und da habe ich mich auch leicht drüber geärgert, und da kann man auch diese Aussage vielleicht nochmal aufgreifen, Szenen in dem Spiel, also im Gameplay, jetzt nicht irgendwelche filmischen Szenen, und das sind zwei Punkten, habe ich das ausgemacht, zentrale Bosskämpfe, wo das Spiel so ein bisschen mit einer größeren Ebene, und ja, eigentlich gar nicht, das Level mit dem Boss ist, oder mit den Bossen da, ist gar nicht größer, aber die Kamera fährt relativ weit mal raus oder sowas, weil das dann so ein Bosskampf ist, der so auf mehreren Ebenen stattfindet und sowas, und so ein bisschen man sich fortbewegt währenddessen auch, und das nicht so eine geschlossene Arena zum Beispiel ist. Und da gab es schon massive Framerate-Einbrüche. Jetzt nicht, wo ich sage, oh mein Gott, ich bin aufgrund dessen gescheitert oder sowas, das nicht. Aber ich bin jemand, der das eigentlich gar nicht so oft wahrnimmt, so, weil ich dann irgendwie mich ins Spiel vertiefe und so denke, was, ich bin da jetzt auf 20 Frames getroppt oder sowas. Nicht so, ich habe es jetzt auch nicht zählen können oder so, aber ich habe es gemerkt, und das heißt bei mir eigentlich schon erstmal, okay, alles klar, dann gab es auch mal einen krassen Einbruch. Hat natürlich auch damit zu tun, dass das Spiel ansonsten total flüssig irgendwie läuft und man ganze Zeit überhaupt keine Probleme hat. Aber wie gesagt, in diesen beiden Bosskämpfen habe ich das tatsächlich dann ausgemacht. Und ja, da geht's viel um, der Boss bewirft dich mit Dingen und dadurch verändert sich das Terrain. Du wiederum kannst irgendwas zurückschleudern, und da ist schon eine ganze Menge los. Und dann, klar, kann man aber diese Aussage, die jetzt getroffen wurde, ja gut, dann ist halt so die Frage, ja, dann gestaltet den Bosskampf vielleicht anders, dass es nicht so hardwareintensiv ist. Da bin ich gespannt, was so die andere Outlets jetzt so sagen dazu.
Ja.
Es schmälert für mich nur in keine Ahnung, Milligramm-Bereich den Spielspaß an dem Spiel.
Kann das verstehen, so in so zentralen Momenten wie so ein Bosskampf ist es natürlich super bitter.
Genau, ja. Genau, das ist so ein bisschen dieses, wo ich mir denke, ach komm, wäre das nicht gewesen, dann wäre es halt einfach echt nahezu fast ein perfektes Spiel, würde ich mich schon so ein bisschen rausnehmen.
Es reißt ja nur mal raus, genau. Wenn man es merkt, ja.
Genau, es merkt.
Weil ich dann in dem Moment darüber nachdenke, okay, was ist jetzt hier los?
Genau.
Und mich dann eben nicht mehr dann komplett dann dem, also dieser Immersion dann irgendwie hingeben kann.
Genau, ja. Und das Interessante ist aber halt auch, dass man könnte ja denken, okay, ich habe dann auch mal das Spiel so ein bisschen herausgefordert, dachte, naja, jetzt, wenn ich jetzt in Szenen oder was heißt, ich habe es gar nicht bewusst gemacht, sondern es gab jetzt zuletzt auch noch Momente, wo ich sage, ich muss jetzt noch mal in ein anderes Level rein, weil ich muss noch ein bisschen Bananen sammeln, mich finalen Boss da so ein bisschen besser vorbereiten kann, um so ein bisschen noch aufzuleveln quasi oder Fähigkeiten zu verbessern. Also bin ich nochmal losgezogen und habe Bananen gesucht. Und das kannst du in gewissen Levelbereichen halt machen, indem du mal dann wirklich da ein bisschen einfach Terrain durchwühlst und alles zerstörst. Und dann gehst du in eine Bonanza-Form, die Kong-Bonanza-Form, da hast du viel Kraft und kannst so um die schlagen. Und da ist gar nicht mal so, dass das Spiel, wo du denkst, mein Gott, jetzt zittert das Spiel hier rum. Das ist da gar nicht so. Ja. Also dieses Zerstörungsding in den normalen Level ist mir jetzt nicht aufgefallen, dass es da Probleme gibt. Auch die Kamera macht da eigentlich gute Arbeit dafür, dass sie diese Mechanik drin haben. Also wenn irgendjemand über die Kamera meckert, weil es mal unübersichtlich wird, Leute, ihr buddelt euch ins Terrain ein und habt über euch, um euch drumherum Sachen, ich weiß nicht, wie es zu lösen wäre. Nintendo hat das, glaube ich, schon sehr gut gemacht. Das ist, glaube ich, umsonst nicht der Grund, warum es noch keine Art der Spiel, kein so ein Spiel gibt, ne? Also, wo du dich in einem 3D-Umgebung irgendwo einwühlen kannst, einfach so, weil die Kamera natürlich irgendwie zu lösen wäre. Also, das klappt auf jeden Fall gut. Und da gibt's nicht dieses riesige Gestotter, sondern es ist einfach in diesen zwei Bosskämpfen waren es, glaube ich, ja, mir sehr aufgefallen dann. Ja, es ist leider so. Und wie gesagt, für mich schmälert das jetzt nicht unbedingt den Gesamteindruck merklich. Aber wie gesagt, ich hätte gerne gesagt, es wäre nicht so. Und dann könnte man, wie gesagt, gerade im Lichte dieser Aussage, die da jetzt getroffen wurde, was du eben erwähnt hast, wie gesagt, gegen Argument wäre ja, naja, gut, dann gestaltet vielleicht die Bosskämpfe, weil ich würde sagen, Bosskämpfe sind cool, die sind auch einfallsreich, auch wenn sie jetzt nicht, das ist jetzt nicht so das Glanzstück des Spiels, da gibt es ganz viele andere Bereiche, die ich vorhin schon erwähnt habe, die einfach das Spiel sehr hervorheben. Ich glaube, es hätte dem Spiel jetzt nicht wehgetan, wenn man diese Bosskämpfe, wo es zu diesen Einbrüchen kommt, geschmälert hätte, irgendwie angepasst hätte, wäre jetzt nicht, weil es waren jetzt nicht, wo ich dann gesagt habe, oh ja, das Stottern hat sich gelohnt, weil der Bosskampf so krass und immens war, dass ich das schon hinnehme. So, ne? Also ich glaube, es wäre eine Option gewesen, das ein bisschen kleiner zu fahren und trotzdem einen coolen Bosskampf zu machen oder diese großen Bereiche dann, die man da durchläuft, einfach ein bisschen zu unterteilen, keine Ahnung, mit Ladescreens oder so, ich habe keine Ahnung. Wäre sicherlich möglich gewesen. Aber ja, aber ansonsten, was jetzt Darstellung, irgendwelche Fehler, irgendwas, überhaupt nichts. Also das ist wieder gewohnte Nintendo-Qualität, wenn man so möchte, was jetzt einfach einfach so das Gesamtgrafische angeht. Da haben wir jetzt auch schon ein bisschen drüber gesprochen, Effekte und dergleichen. Das Gold glänzt, das Wasser plätschert. Ich habe schöne Screenshots auch, da auch nochmal gerne wieder in den Test gucken, wo Donkey Kong schwimmt und wo das Wasser dann so plätschert und er einfach so eine Schnute macht, weil er halt irgendwie das Wasser ausatmet oder pustet. Also Details en masse in dem Spiel. Ja? Also das da größten Respekt wiederum vor der Leistung. Da gibt's einiges zu sehen und vieles zu belächeln im positiven Sinne. Ja.
So, jetzt eine Frage, die mich noch beschäftigt, ist der Schwierigkeitsgrad. Also Donkey Kong Country zumindest steht ja dafür wirklich bockschweres Plattforming. Jetzt ist natürlich Donkey Kong Bonanza kein Plattformer, das haben wir ja jetzt hier schon ausgeführt. Aber man könnte ja jetzt trotzdem annehmen, okay, Donkey Kong steht halt für einen gewissen Schwierigkeitsgrad oder so für eine gewisse Zielgruppe an Spielern, die halt das erwarten, dass so ein Donkey Kong-Spiel halt echt bockschwer ist. Wie sieht's denn hier aus? Ich kann die Antwort mir eigentlich schon so ein bisschen denken, aber kannst ja gerne mal ausführen, wie oft du irgendwie den Game-Over-Bildschirm oder sowas gesehen hast.
Ja, aber ist es vielleicht spannender, wenn du sagst, was du dir denkst vorher? Oder?
Ach so, nee, ich würde jetzt davon ausgehen, dass es halt so ein, also ich meine, aus der letzten Folge mitgenommen zu haben, dass es auch einen Easy-Mode und so weiter gibt. Also es gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade und dass man das da wahrscheinlich sehr gut scalen kann. Und du hast ja schon gesagt, du bist auch in die Situation gekommen, dass du nochmal Bananen sammeln musst, um dich so ein bisschen aufzuleveln. Ich denke mal, dass da das tatsächlich ein sehr dynamischer Schwierigkeitsgrad ist, wenn man das so ein bisschen auf seine eigenen Vorlieben anpassen kann.
Genau, das trifft es ganz gut. Vielleicht auch da nochmal der Vergleich zu Odyssey. Ich meine, da war es gibt ja auch hier einen unterstützten Modus. Und der unterstützte Modus in Odyssey war, meine ich, auch mit mehr Kraft. Also du hast ja so Lebenspunkte gehabt, ne? So ein kreisförmig, glaube ich, war das da angeordnet. Davon hast du dann mehr von und du konntest dann immer, glaube ich, sehen, wo du hin musst oder sowas. War so ein bisschen gezeichnet, so ein Weg, wo einfach dein Ziel ist. Der unterstützte Modus in Donkey Kong gibt dir keine nicht mehr Lebenskraft, sondern gibt dir einfach nur einen dauerhaften Indikator, wo du denn hin musst. Also wo dein nächstes Ziel ist. Im normalen Modus kannst du das auch aktivieren, aber temporär. Dann drückst du, glaube ich, die L-Taste und dann singt Pauline und dadurch wird dir dann der Weg mit so kleinen Noten, auch mit dem Indikator quasi gewiesen. Also der Unterschied ist da eigentlich nur, bei dem einen musst du die Taste drücken und bei dem anderen nicht. Das heißt da relativ sporadisch, was eigentlich der unterstützende Modus dir dann bringt. Aber das Spiel ist ein, finde ich, wieder Paradebeispiel für, ja, pädagogischen im Lehrersinn würde man Binnendifferenzierung sagen. Also das Spiel gibt dir zig Möglichkeiten, dir das selber angenehmer, leichter zu machen oder eben aber auch dich herauszufordern. Liegt daran, dass du zum einen diese Fertigkeiten hast, die du verbessern kannst. Ganz simples Ding, du kannst deine Gesundheit wird in Herzen angegeben. Ich glaube, am Anfang hast du 3 Herzen. Du kannst das ausbauen bis, ich schaue jetzt gerade mal rein, ich habe es ein bisschen ausgebaut, aber ich habe auch noch, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Balken gibt es, glaube ich, da in dieser Fähigkeit auszubauen. Da musst du jedes Mal zig Bananen da investieren. Das ist jetzt auch nicht irgendwie so, kannst du einfach ganz schnell mal hochleveln, das ganze Ding. Und kannst halt deine Herzenleiste dann auch wieder im Vergleich zu Zelda erweitern. Wenn du da dort dein Bananenkram da irgendwie investieren möchtest, dann kannst du das machen. So, und wenn du natürlich die doppelte Leiste hast oder die dreifache Leiste, ist das ja schon mal einfacher. Du stirbst nicht so schnell. Also so ein Paradebeispiel. Du kannst aber auch an so einem Krimskramsladen da gehen und dir zum Beispiel einen Apfelsaft gönnen. Den kannst du, das habe ich am Anfang, einen mit dir rumschleppen. Das ist, wenn du stirbst, wirst du wiederbelebt durch den Apfelsaft. Dann gibt es eine Fertigkeit, womit du die Fähigkeit, Apfelsaft mit dir rumzutragen, erweitern kannst. Also du kannst dann 2 Äpfelsäfte, 3 Äpfelsäfte und so weiter. Also da kannst du gut dir das selber scalen einfach, wie du lustig bist. Wenn du sagst, okay, du kommst hier an die Grenzen, dann gehst du das halt mal an, wie es jetzt bei mir am Ende des Spiels einfach ist, wo ich sage, ich würde gerne diese Apfelsaftfähigkeit nochmal ausbauen, damit ich den Boss dann überlebe, weil ich mich dann halt 2 Mal zum Beispiel wiederbeleben kann. So, dann macht es für mich einfacher. Ich muss mich da nicht so ganz durchbeißen, dass ich wirklich schaue, dass ich gar keinen Schaden bekomme, sondern ich kann mich wiederbeleben und damit komme ich da ein bisschen easier durch. Genau, also das fand ich ziemlich gut. Eine schöne Sache ist nur, es gibt Unterkünfte. Du kannst dir in den Ebenen immer so ein Häusle bauen. Das machen die Fraktons für dich. Das sind so die Main-Characters auf Seite quasi. Die Nebencharaktere, die zu Hauptcharakteren werden, die bauen dir dann ein Häuschen und pro Schicht, also ne, Schicht in verschiedenen Ebenen unterteilt, kannst du mehrere von diesen Häuschen bauen, umso mehr Häuschen du hast, musst du auch wieder Gold ausgeben und so weiter, kriegst du Zusatzherzen. Also nehmen wir an, du hast 3 Standardherzen, gehst in dein Häuschen, hast nur ein Häuschen auf diese Schicht gebaut, kriegst du ein viertes dazu, ein gelbes dann, statt ein rosanes. Hast du aber 3 Häuschen gebaut, potenziert sich das halt dann wieder und hast du von mir aus dann 4 oder 3 Herzchen Bonus mit dazu. Also kannst du sagen, ich ignoriere diese Häuschen und will es halt wissen. Oder ich sage, ich nehme jedes Häuschen mit, weil Währung und Gold hast du eigentlich immer genug, wenn du dich ein bisschen irgendwo durchs Terrain geboxt hast. Und kannst damit dann wieder dir so ein paar Bonusherzen, einmalige zumindest, nachdem du dort geschlafen hast übrigens, in dem Häuschen, dir drauf schaffen. Ja, also ganz großartige Sache, einfach das selber für sich anzupassen, ohne über einen Menüpunkt, ohne dass das irgendwie so groß merklich ist und vor allem ohne, dass du denkst, nee, jetzt habe ich eigentlich gemogelt. Ja. Und das finde ich ganz cool, dass das so ist. Es kann das Spiel jeder selber machen, wie er will. Und wer dann sagt, irgendwie, ja, es war zu leicht. Ich glaube, wenn du es jetzt wirklich ohne diese Fertigkeiten, die ich genannt habe, zu verbesserst, dann wird schon relativ schnell schwerer, sage ich mal. Mhm. Und genau, gegen das Stürzen übrigens, gibt ja auch mal Passagen, wo du irgendwo runterfallen könntest. Da helfen Ballons, auch die kannst du kaufen. Die zerren dich alle wieder hoch. Das finde ich ganz großartig gemacht, einfach, dass man das so ein bisschen selber sich anpassen kann. Und ich würde sagen, gerade das ist ja dann oft die Kritik oder häufiger bei Nintendo-Spielen, ja, ist vielleicht dann zu leicht gewesen oder das auch bei Mario Odyssey gab es, glaube ich, so ein bisschen Diskussion. Man kann sich das hier durchaus knackig machen und für alle, die es auch mal knackiger mögen, es gibt in jedem Level Herausforderungsbereiche. Einmal so auf Zeit, wo ich gegen gewisse Gegner antreten muss und dann gibt es aber auch immer ganz, ganz großartige Herausforderungslevel, das sind so kleine Dreiecken, die muss ich dann betreten, muss ich auch erstmal finden, die sind versteckt. Und da kann ich, glaube ich, immer dann 3 Bananen finden. Und die zu finden ist manchmal sehr, sehr schwer. Also es sind teilweise Rätsel, da habe ich mich manchmal dann an die Schreine erinnert gefühlt aus Tears of the Kingdom. Manchmal auch einfach ein bisschen so Terrain-Dinger. Also die Herausforderung, wer Herausforderungen sucht, unbedingt machen und finden und lösen vor allem.
Das klingt auf jeden Fall vielversprechend. Ich denke, dass ich da mich dann auch irgendwie zurechtfinden werde.
Bestimmt.
Mit dem Schwierigkeitsgrad, genau.
Ja, und das auf jeden
Gut.
Fall.
Gut. Ich weiß nicht, ob du noch irgendetwas anführen möchtest, aber vielleicht würden wir ansonsten tatsächlich noch so ein bisschen zum Fazit irgendwie gehen. Was glaubst du? Ist das hier der wirklich das Next Big Thing von Nintendo nach, von den, also quasi von den Machern von Mario Odyssey, Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, jetzt in einer Riege, würdest du da Donkey Kong Bonanza aufführen?
Definitiv. Nee, wirklich. Ah, okay. Ich würde mal mich auch herauslegen, das ist definitiv das Nintendo-Spiel des Jahres. Man weiß ja, was noch so kommt.
Ah, okay. Also das ist jetzt auch eine Ansage natürlich an Metroid Prime.
Ja,
ne?
Ja,
also,
absolut. Aber das ist ja ein Switch 1-Spiel.
Ah ja, okay.
Nee, also wirklich. Also kann ich sagen, ich wollte noch ergänzen, Koop-Modus gibt es übrigens auch, aber der ist relativ sporadisch gehalten, wie es auch bei Mario Odyssey ist. Ich kann ja als Zweiter halt da so ein bisschen als Pauline quasi das Terrain und die Gegner bearbeiten. So ein bisschen mit
Ja, das
mit
macht jetzt den Unterschied, ne? Natürlich.
Bewegungssteuerung.
Koop-Modus, Metroid Prime wohl nicht.
Nee, aber ernsthaft, also ich bin da sehr, sehr angetan von dem Spiel und vielleicht spiegelt sich da so ein bisschen das wieder, was ich auch immer mal wieder hier erwähnt habe, nach der anfänglichen weit verbreiteten Enttäuschung, dass es kein neues 3D-Mario zur Switch-Ankündigung gab, wo dann, ja, Donkey Kong, bitte nehmt Donkey Kong, gibt dem Typen Chance und er hat halt auch wirklich diese Gefahr, die ich vorhin mal gesagt habe, das könnte ja einfach jetzt ein Abklatsch von Odyssey in Donkey Kong-Form sein, spiegelt sich in keinster Weise wieder, wenn er hat einfach sein eigenes großartiges Abenteuer bekommen, wo ich jetzt schon Bock habe, irgendwie mehr davon zu haben. Also gerne mehr von mir als zwischendurch nochmal Mario und dann Donkey Kong, ist mir egal. Aber das setzt schon nochmal irgendwie neue Maßstäbe für dieses Donkey Kong-Genre, würde ich es jetzt fast mal nennen. weil ich glaube schon, Leute werden sagen, in ein paar Jahren so, oh, jetzt mal wieder so ein Spiel, weißt du noch damals, wie Donkey Kong Bonanza, weil es hat einfach so viele Eigenheiten, die du nicht von einem anderen Spiel jetzt bekommen kannst. Gibt es ein neues Mario Odyssey, wird das nicht das dir geben, was du jetzt vielleicht in Bonanza bekommen hast, ganz logischerweise. Und das finde ich ist ein total gutes Zeichen, weil das Team hätte ja auch sagen können, ja, wir machen Mario Odyssey 2, ein paar neue Welten und dies, das. Und ein paar Sachen so rein und was das schon. Nee, sie haben halt einfach Donkey Kong genommen und haben dem jetzt zu neuer Größe verholfen. Und das ist ja vielleicht auch so ein bisschen, ne, kann man ja auch mit dem Auge haben, dass Nintendo ziemlich interessiert ist, auch diesem Charakter jetzt nochmal weltweit Anerkennung zu bieten, sozusagen. Dass der ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt, ne? Stichwort gibt ja mutmaßlich einen Donkey Kong Film.
Freizeitpark, Kinofilme, ja,
genau.
Ja.
Genau. Also,
das ist bestimmt nicht kalkuliert. Nein.
Ja, Nintendo macht einfach hier so ein gutes Spiel, nur um diesen Kerl berühmt zu machen. Kann doch nicht sein. Ja. Nee, genau. Aber auch das spricht ja für Nintendo. Man hätte ja auch sagen können, man macht ein Donkey Kong Spiel und es ist jetzt gar nicht so krass geil. Nee, also ich bin sehr, sehr angetan mit dem kleinen Sternchen da, was wir vorhin bei den Frames, Frame-Einbrüchen gesprochen haben. Aber wie gesagt, ist marginal. Schade, dass es da ist. Aber ansonsten absolute Empfehlung von mir. Wer nur so ein bisschen in die Richtung Spiele mag und jetzt eine Switch 2 hat, absoluter Pflichtkauf, würde ich sagen.
Gut, dann würde ich auch sagen, dabei belassen wir es.
Sehr, sehr gerne. So machen wir das. Danke für deine Leitung jetzt hier oder Fragen zum Spiel, weil es ist natürlich immer ein bisschen schwer, auch wenn man das Spiel noch gar nicht gespielt hat, dann nur so ein bisschen herauszufinden, was so macht das Ganze denn eigentlich überhaupt aus und dergleichen. Und ich hoffe, wir konnten das für euch ein bisschen herausarbeiten.
Ich glaube, es ist wirklich so ein Spiel, was man dann einfach mal selber ausprobieren muss. Da könnte man jetzt nochmal so einen Aspekt natürlich wieder anführen, aber eigentlich bin ich es auch fast leid, darüber zu sprechen. Im Anbetracht des Preises des Spiels wäre es natürlich super toll gewesen, wenn man auch eine Demo bekommen hätte, ne?
Ja, ich habe auch ein bisschen fast damit gerechnet eigentlich, dass sie das machen. Aber vielleicht hätte das auch wieder ein falsches Bild abgegeben, wenn sie wieder dieses Anfangslevel da so. Also gönnt euch den großen Spaß und es ist auch wirklich, würde ich da auch sagen, also mir fällt es da leichter zu sagen, ich glaube 80 Euro, ne, Retail, Standardpreis,
ja, ich glaub schon.
Fällt es da leichter zu sagen, gönnt euch. 80 Euro überhaupt kein Ding als jetzt bei Mario Kart World. Klar, da ist es nochmal ein Zehner mehr. Aber da sehe ich das irgendwie eher, weil bei Mario Kart World sehe ich irgendwie noch eine sehr, sehr leere Welt, wo ich sage, Leute, ich brauche Content bitte. Den bitte kostenlos bei 90 Euro am liebsten. Oder für einen kleinen Taler. Und bei Donkey Kong kann ich sagen, ist ein komplettes Spiel, was auch echt das Geld wert ist. Und man merkt, dass da ein paar Jahre reingeflossen sind, dass da viel Arbeit drin steht, viele Details. Hallo, eine Vertonung von Pauline. Kann man machen, auf jeden Fall. Da gibt es Spiele, die kosten 80 Euro, die sind das auf jeden Fall nicht wert. Und dieses Spiel ist es wert.
Okay, dann lass es uns dabei belassen.
So, lassen wir es stehen. Wenn es irgendwo günstiger kriegt, natürlich Freude euch. Ist vollkommen in Ordnung.
Und Bescheid sagen.
Bescheid sagen, genau. In diesem Sinne, vielen Dank nochmal an dich, Alex, dass du dir Zeit nehmen konntest jetzt hier heute Abend.
Gerne.
Und natürlich auch einen großen Dank an alle Zuhörenden da draußen. Ich glaube jetzt, wenn ihr es zur Veröffentlichung gehört habt, erscheint jetzt morgen Donkey Kong Bonanza. Also ich wünsche da schon mal ganz, ganz viel Spaß mit. Lasst uns, wie gesagt, wissen über die Spotify-Kommentarfunktion, wie es euch denn gefällt, das Spiel. Oder schaut gerne auf nintendo-online.de vorbei und liest unseren Test. Und auch da könnt ihr natürlich dann gerne fleißig kommentieren. Wir hören uns dann in einer der nächsten Folgen, wenn es wieder heißt Road Beyond Nintendo Switch 2. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.